Sendung für Menschen mit Hund.
Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hunde. Sie sind weiter bei der Sendung Hundimedia bei Radio Rheinwelle. Redakteure im Studio sind Hajo Berger und Inge Büttner-Vogt. Heute freue ich mich über meinen Gast Petra Zipp. Sie ist Leiterin des Tierschutzes Europa bei TASSO. Sagen Sie Hallo zu unseren Hörern und stellen sich ganz kurz vor.
Guten Tag, liebe Tierfreundinnen, liebe Tierfreunde. Ich freue mich, heute hier sein zu können und über das Thema Hunde, gerade auch Hunde im Ausland, Reisen mit Hund und so weiter, Ihnen vielleicht ein paar wichtige Informationen an die Hand geben zu können.
Super. Gleich geht es weiter. Zuerst noch etwas zur Organisation. Die Sendung können Sie sich von unserer Homepage herunterladen und in Ruhe hören. Es gibt bereits eine Audiothek des Hundewissens, die alle 4 Wochen erweitert wird. Die Homepages unserer Studiogäste sind verlinkt und ebenfalls über www.hundimedia.de zu finden. Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen zu meinen Blogs, Artikeln, meinen Büchern und Filmen. Auch finden Sie hier viele Tipps rund um den Hund. Holen Sie sich das Wissen. Liebe Frau Zipp, zuerst mal allgemein zu TASSO. Was ist es? Warum sollte sich jeder Hundebesitzer dort registrieren lassen? Wann wurde es gegründet?
TASSO wurde gegründet 1982 als erstes Haustierzentralregister Europas. Das war damals die Hochzeit auch der Tierdiebstähle, unter anderem ja für Versuchslabore. Ich habe das seinerzeit alles auch noch sehr hautnah miterlebt. Und so war der Gedanke, wenn Tiere gekennzeichnet werden, können wir eventuell gestohlene Tiere wieder ihren Besitzern zuführen. Mhm. Daraus hat sich nachher entwickelt die Rückvermittlung entlaufener Haustiere. Denn Hund und Katz laufen einfach schon des Öfteren weg. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass durch ein Callcenter, was 7 Tage die Woche 24 Stunden besetzt ist, was sofort reagieren kann, wenn ein Anruf kommt, Tiere sehr schnell wieder an den Besitzer zurückvermittelt werden können. Das ist eine unheimliche Erleichterung für Tierheime. Ich kenne das aus der eigenen Tierheimpraxis. Da steht jemand, hat einen Hund gefunden. Jetzt brauche ich mir nicht Gedanken machen im Tierheim, wo setze ich den denn jetzt erst hin? Habe ich denn überhaupt Platz? Wie geht das? Sondern dann ist der erste Anruf immer erstmal bei TASSO. Ich frage nach, checke natürlich vor, ob ein Chip da ist. Wenn keiner da ist, haben wir natürlich keine Chance. Wenn ein Mikrochip da ist, und bekommen wir in der Regel bei TASSO kurzfristig die Aussage, der Hund gehört da und dorthin und er kann kurzfristig abgeholt werden. Ja. Das spart natürlich den Tierheimen viel Aufwand, viel Kosten und dem Tierbesitzer natürlich viel Ängste um seinen Hausgenossen. Deswegen kann ich wirklich nur jedem empfehlen, Hund und Katze kennzeichnen und registrieren zu lassen. Und wichtig, kennzeichnen und registrieren. Wir kennen viele Fälle, wo Tiere mit einem Mikrochip versehen werden beim Tierarzt und der Tierhalter kümmert sich nicht weiter darum, dass das Tier angemeldet wird und geht davon aus, das macht der Tierarzt. Nein, das kann der Tierarzt nicht aus Datenschutzgründen. Deswegen ist das ganz wichtig, wenn ich ein neues Tier habe, den Mikrochip, den Transponder bekommt, dass ich mich drum kümmere, das Tier anzumelden. Das geht bei TASSO sogar online, das ist sehr einfach, das geht mit Papierversion, das ist überhaupt kein Problem. Und dann ist mein Tier in einem Register, wo überall Zugriff ist, wo aus dem Ausland auch im Prinzip Tiere gemeldet werden können. Das ist PetMax angeschlossen, also wenn mein Hund in Frankreich dann wegläuft, dann kann da auch gecheckt werden, ist dieser Hund in einem Register, dann wird auf TASSO verwiesen. Also mein Tier ist abgesichert.
Deutsche Hunde laufen in Frankreich.
Haben wir schon. Haben wir auch, ja. Die haben zwar jetzt direkt da keinen Zugriff, aber diese Register sind ja vernetzt. Es gibt das PetMax, die sind vernetzt. Mhm. Und dann kann man feststellen, dass das Tier einen Besitzer hat. Und das ist ja auch gerade sehr wichtig in Ländern, wo vielleicht auch Tiere noch nach 14 Tagen getötet werden, dass mein Tier dann relativ schnell wieder zu mir kommt. Mhm. Also ich kann es jedem Tierhalter nur empfehlen, wirklich dringendst empfehlen, sein Tier kennzeichnen zu lassen und registrieren zu lassen.
Mhm. In welchen Ländern wird nach 14 Tagen getötet? Also wenn mein Hund jetzt dort wegläuft, was
kann da? In Spanien passieren, mhm. Kann in Frankreich passieren. Ich meine, also von Osteuropa wollen wir gar nicht sprechen.
Ja. Mhm.
Da wollen wir gar nicht von sprechen. Mhm. Ungarn ist es auch im Prinzip mit 14 Tagen. Also das ist schon sehr riskant. Wenn ich also mein Tier schon in Urlaub mitnehme, ist das schon ein 100%iges Muss, mhm. Das Tier im Prinzip zu kennzeichnen und zu registrieren, um es abzusichern. Und dagegen weglaufen können wir Tiere oftmals nicht schützen. Es kann passieren, das muss jeder Tierhalter zugeben. Wir können dann aber dafür sorgen, dass es halt wieder, und das macht Tasso, schnell wieder zu seinem Halter zurückkommt.
Mhm. Diese Möglichkeiten, also wenn der Hund jetzt gechippt und angemeldet ist, klappt es immer. Was für Möglichkeiten schöpfen Sie dann aus? Also Sie melden das ans Register. Was haben Sie noch für Möglichkeiten? Rufen Sie auch einzelne Tierheime an? Wir haben hier einen Fundhund, der ist jetzt zwar gechippt, hat aber keine Anmeldung. Haben Sie da noch mehr Möglichkeiten?
Nein, das geht ja gar nicht. Ich gehe jetzt mal von der Situation des Tierheimes aus. Wenn das Tierheim jetzt ein Tier bekommt, was keinerlei Kennzeichnung hat, nützt, wir erfahren bei Tasso, dass es nicht registriert.
Aber nehmen wir mal an, der hat da so ein Euro-Dings da drin.
Also mit dem Mikrochip ist es sehr einfach. Tasso hat noch einen fantastischen Service zusätzlich entwickelt, und zwar bekommen die Tiere eine Plakette. Das heißt, der Hund hat noch eine Plakette, eine kostenlose für das Halsband. Auf dieser Plakette haben wir die individuelle Nummer, unter der das Tier bei Tasso registriert ist, und die Telefonnummer von Tasso. Mhm. Und heute hat ja fast jeder ein Handy dabei. Jetzt habe ich irgendwo draußen einen Hund gefunden, jetzt sehe ich die Plakette, aha, da ist eine Telefonnummer, dann rufe ich dort an und sage, das Tier hat aber, da steht aber noch eine Nummer drauf. Und schon haben wir Zugriff auf den Halter.
Super, genau, so habe ich mal auch, mein Hund war noch bei mir, aber so habe ich auch mal mein Halsband wieder gekriegt.
Und wichtig auch, der Datenschutz ist gewährt. Mhm. Es wird nicht in dem Augenblick der Tierhalter bekannt gegeben, sondern Tasso informiert seinerseits den Tierhalter. Denn wir haben mitunter ja auch unlautere Machenschaften, dass Tiere gestohlen werden, um sich nachher zu bereichern an den Ängsten der Tierhalter, die dann bereit sind, Unsummen vielleicht zu bezahlen, um ihr Tier wiederzubekommen. Und da steht hier bei Fundtier und bei dem Verlierer und bei dem Finder einfach Tasso dazwischen. Mhm. Und das ist einfach Sicherheit.
Und es gibt tatsächlich Menschen, die erpressen dann, ich habe ihren Mops geklaut.
Nee, das sagen die natürlich nicht. Wir haben ihren Mops geklaut, aber wir haben hier ihr Tier gefunden. Mhm. Und bringen sie da, wir brauchen hier Finderlohn, wir möchten hier Geld haben. Also da gibt's verschiedene Maschen. Mhm. Wir hatten ja früher sogar mal die Masche, da wurde aufgepasst, ob vom Supermarkt im Prinzip ein Tier angebunden wurde. Mhm. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, wie man sein Tier draußen vor einem Supermarkt anbinden kann, wo jeder dran kann, wo es jeder abbinden kann, wo es jeder ärgern kann. Und dann wurden die Tiere gestohlen. Und früher hatte man dann darauf gewartet, wenn irgendwo eine Suchmeldung war, dann haben sich dann die Finder gemeldet, die sogenannten. Mhm. Und der Besitzer war so froh, dass er sein Tier wieder bekam. Der hat dann mitunter einfach bezahlt. Und das war eine richtige Masche, die da verfolgt wurde.
Mhm. Was leistet jetzt Tasso noch im Inland? Tierschutz, was ist da das Gesamte? Also es gibt ja ein Paket. Ich habe ja jetzt hier einen Flyer. Da steht ja jetzt sehr viel drauf. Erzählen Sie mal so etwas. Also es gibt ja hier auch Shelter. Also
wir haben ja erstmal das Haustierregister. Ja. Das bezeichne ich ja sowieso als den Kerntierschutz. Mhm. Denn Haustierregistrierung ist Tierschutz. Dann setzen wir uns natürlich auch im Inlandstierschutz dafür ein, dass es eine bundesweite Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht geben sollte. Mhm. Das wäre natürlich das Einfachste. Aber dass es verpflichtend wäre, dann bräuchten wir natürlich auch dringend eine Kastrationspflicht, gerade von Freigängerkatzen. Mhm. Das ist auch eine Kernforderung von Tasso.
Wie weit ist das gediehen? Ich hatte mal die Dr. Madeleine Martin da, aber die sagt, es sei noch nicht durch.
Ja, es gibt eine Formulierung in der Novellierung des Tierschutzgesetzes, die ist aber nicht zielführend.
Ja.
Mhm. Die ist absolut nicht zielführend, lässt viel Rechtsunsicherheit zu. Also da kommen wir nicht weiter zurzeit. Und deswegen praktizieren wir auch Kastrationsaktionen an bestimmten Brennpunkten, wollen jetzt auch demnächst etwas tun für mittellose Tierhalter, um die Tiere kastrieren zu lassen, um das auch vorzuleben und einfach dem normalen Menschen zu zeigen, was ist wichtig. Wie muss man es machen? Das ist nämlich die nächste Aufgabe von Tasso, Aufklärung. Mhm. Viel geschieht ja aus Unwissenheit. Und da können wir natürlich auch den Kontakt nutzen zu unseren Tierhaltern, da können wir die Newsletter nutzen und können aufklären, können informieren über Tierschutzthemen.
Mhm. Und wie finanzieren Sie sich reinweg über Spenden, so viel ich weiß?
Tasso finanziert sich durch Spenden. Mhm. Die komplette Registrierung und das komplette Serviceangebot von Tasso ist kostenfrei. Mhm. Das geht ja schon nach einem Solidarprinzip, denn jeder auch nicht so vermögende Tierhalter soll in der Lage sein, sein Tier bei Tasso anmelden zu können. Und da es kostenfrei ist, ist das natürlich eine hervorragende Möglichkeit. Da brauche ich nicht gerade gucken, ob ich gerade das Geld habe dafür, sondern kann wirklich nur mit ein klein wenig Mühe mein Tier anmelden und es ist geschützt.
Gut, also Sie fordern keine Spende, sondern das ist jedem überlassen.
Es ist jedem überlassen. Wir benötigen natürlich die Spenden, denn ohne Spenden könnten wir diesen Service nicht bieten.
Ja. Die Tierschutzaufgaben, die Sie leisten, sind kostenfrei. Ist das eine durchgängige Sache? Wird das überall so gehandhabt?
Die kostenfreie Registrierung und der Service von Tasso hat einen Hintergedanken. Es soll jedem Menschen möglich sein, der auch nicht über die finanziellen Mittel verfügt, sein Tier anmelden zu können. Das Solidarprinzip der Spender, die Tasso unterstützen, trägt das. Wir wissen ja aus anderen Ländern, aus zum Beispiel den Erfahrungen in Rumänien, die ein großes Hundeproblem haben, da wurde inzwischen die von uns hier geforderte Kennzeichnung und Registrierungspflicht ins Gesetz geschrieben, aber meines Erachtens nicht aus Tierschutzgründen, sondern aus monetären Gründen. Da ist das sehr teuer. Die Tierärzte haben sich das dort gesichert. Es geht nur beim Tierarzt. Da wird der Chip gesetzt, der Transponder gesetzt und dann wird das Tier in einem Tierarztregister registriert. Und das ist sehr teuer. Als zweiter Schritt darf er dann das Tier Tollwut impfen. Das heißt, er kann das Tier sogar gar nicht mehr Tollwut impfen, wenn er vorher im Prinzip nicht den kostenpflichtigen Mikrochip gesetzt hat. Das hat jetzt in Rumänien dazu geführt, dass ein Großteil der Hunde im letzten Jahr gar nicht Tollwut geimpft wurden, weil ein Großteil der Bevölkerung sich das einfach nicht leisten kann. Hier wäre dringend auch die kostenfreie Möglichkeit gefragt. Tasso hat da schon ein Projekt in Vorbereitung, aber kämpft einfach um die Zulassung, weil das kostenpflichtige Register einfach bei den Tierärzten dort geführt wird und das auch gesetzlich so verankert ist. Da sind wir also doch noch in den Bestrebungen, dass das andere Register auch zugelassen wird, damit wir einfach den armen Tierhaltern auch die Möglichkeit bieten. Denn es sind dann auch noch Strafbestimmungen im Gesetz und das ist ja ganz kontraproduktiv. Wenn sich jemand schon nicht leisten kann, sein Tier registrieren zu lassen, kann er keine Strafe zahlen. De facto werden mehr Tiere ausgesetzt und das ist ja genau das, was keiner will.
Nee, das ist völlig richtig. Und da sind Sie jetzt dran, eine Initiative zu starten.
Da sind Bemühungen schon im Gange, aber es ist sehr, sehr schwierig, da in einem Land wie Rumänien man einfach von den Hunden lebt. Eine ganze Hundefängerindustrie, Hundefängermafia, sage ich immer, lebt von den Streunerhunden, von den Straßenhunden und die entstehen ja durch Besitzerhunde. Das ist ja keine selbsterhaltende Population. Das sind ja ehemalige Besitzerhunde oder auch wirklich Besitzerhunde, die nur gerade mal um die Ecke laufen. Das ist hier die große Problematik. Wenn das nicht geändert wird, da sehe ich große Schwierigkeiten, das Problem in den Griff zu kriegen. Aber erst muss da mal eine Regel vorgeschoben werden, dass ein Hund auf der Straße einfach Geld bringt und man Kopfgeld dafür bekommt. Das ist ganz schlimm.
Also die gehen jetzt nicht wie wir an einer Leine um die vier Ecken, sondern die lassen die Hunde raus, so sind sie es gewöhnt.
Das ist eigentlich üblich. Deswegen ist es manchmal sehr schwierig, wenn man da durch eine Stadt fährt, zu erkennen, was ist denn jetzt eigentlich ein Besitzerhund und was ist eigentlich ein Hund, der kein Herrchen hat. Und wenn jetzt da wirklich die Tiere gekennzeichnet wären, dann könnte man das durchaus feststellen und sagen, das ist ein Besitzerhund, der ist ja gar nicht in der Notwendigkeit von der Straße im Prinzip genommen zu werden. Es gibt auch
sichtbar kennzeichnen, also ich habe das mal gesehen, die haben eine Ecke im Ohr.
Das hat man früher gemacht, man hat sie kastriert, man hat sie dann mit Ohrclips versehen, das wurde teilweise dann auch zweckentfremdet, nur zum Geldverdienen, dann haben Tierärzte sich beteiligt an den Aktionen, da wurde der Hund gar nicht kastriert, dann hat er seinen Ohrclip bekommen, hat wieder Nachwuchs produziert. Also eine ganz schwierige Geschichte. Ich meine, wir müssen inzwischen anerkennen, dass Rumänien einfach sagt, wir wollen keine Hunde auf der Straße. Das wäre sicherlich auch machbar. Innerhalb einiger Jahre wäre das machbar, wenn man jetzt wirklich mal anfangen würde mit einer kostenlosen Kennzeichnung und Registrierung, dass man sie erstmal erfasst als Besitzerhunde. Und dann Kastrationen macht. Und dann wäre das Straßenhundproblem dort relativ kurzfristig zu lösen, weil einfach der Nachschub, der Zustrom auf die Straße unterbleiben würde. Und wenn ein Tier in ein Tierheim kommt, es müssen natürlich auch Tierheimstrukturen entstehen. Dazu kommen wir ja später dem Thema. Dann könnte es zugeordnet werden, wie bei uns. Ein Tier kommt und es ist erkannt, es ist ein Besitzertier und dann wird seinem Besitzer wieder zugeordnet.
Ist das denn so, wenn die Tierärzte jetzt durch die Registrierung oder wenn die jetzt verdienen würden durch die Kastration, aber das soll auch kostenfrei bleiben? Also
ich denke, das können wir nirgendwo erwarten. Das ist wahrscheinlich ein Wunschdenken, dass da ein Tierarzt kostenlos kastriert. Der wird seine Kosten haben wollen, aber die Tierheime praktizieren es ja in den Heimen schon. Und es gibt Aktionen, wo es gemacht wird.
Mit dem Kastromobil, auf das wir später noch kommen.
Es gibt Kastrationsmobile, es gibt verschiedene Modelle, die da praktiziert werden. Also wenn der Wille da wäre und nicht das Gewinnstreben der Hundefängermafia dagegen stehen würde, die oft auch Tierheimstrukturen oder Tierschutzstrukturen angehen, wäre das sicher mittelfristig sogar in den Griff zu bekommen.
Ehe wir aufs Auslandsthema gehen, Hunde im Backofen, gerade Thema, wie ich hierher gefahren bin, habe ich 5 Hunde, 2 am Rad gesehen, finde ich also so schrecklich. Und Autos sind ja auch nicht so ohne, können ja zu tödlichen Fallen werden.
Ja, Hund im Backofen ist eine Aktion, wo ich mir eigentlich wünschen würde, dass sie langsam nicht mehr notwendig wäre. Mhm. Aber wir müssen mit diesem Informationsflyer doch immer wieder überall agieren. Ich habe es selber schon gesehen und wir wissen es ja aus den Medien, dass schon einige Hunde dieses Jahr gestorben sind.
Ja, diese 21-Jährige,
die es, da die Leute begreifen es einfach nicht. Die müssen nur mal ganz kurz das Auto zumachen und müssen doch merken, was sich da drin entwickelt. Es gibt sicherlich Möglichkeiten mit etwas Denken, dass der Hund einfach mal zu Hause bleibt beim Einkaufen, dass ich ihn mal irgendwo zu den Eltern bringe oder da andere Möglichkeiten finde. Aber das ist etwas, was einfach nicht mehr sein darf. Und das muss strengstens bestraft werden.
Ja, ich habe jetzt, wie ist es denn, wird mir jetzt straffällig, wenn ich jetzt so einen Hund sehe, dem es sehr schlecht geht, wenn ich da die Scheibe einwerfe?
Ja, das ist ja schwierig. Man muss es über eine Weile beobachten. Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich sehe, dass es ein Problem gibt, sofort die Polizei rufen. Mhm. Die ist in der Regel relativ schnell da. Mhm. Und die muss dann entscheiden, was sie macht. Ich denke, wenn wirklich weit und breit nichts ist und man sieht wirklich, das muss man dann schon entscheiden in dem Augenblick, mache ich es oder mache ich es nicht. Das kann für mich ja Nachwirkungen haben. Würde ich natürlich, wenn die kleinste Scheibe nehmen, das wird ja so oft im Fernsehen auch gezeigt, dann wird eine Heckscheibe eingeschlagen. Das ist ja so gar nicht praktikabel. Kleinste Scheibe und versuchen, die Tür zu öffnen.
Mhm. Und die Polizei macht dann eine Halterermittlung und die kriegen dann hoffentlich eine saftige Strafe wegen Tierquälerei.
Das ist, also für mich ist das Tierquälerei. Ja, mit einem Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Ja. Das hört sich gut an. Hund im Backofen. Also man muss immer wieder betonen, dass in ganz kurzer Zeit, was man nicht glauben soll, das Auto sich bis auf 70 Grad hochheizt. Wahnsinn. Das geht unglaublich schnell. Es sind 10 Minuten und es kann also sehr, sehr schnell zu einer Überhitzung kommen. Man weiß, dass die Hunde keine Poren haben zum Schwitzen, sondern sie können nur durch Hecheln sich kühlen und das ist sehr schnell diese Kapazität ausgeschöpft. Sehen Sie das auch so?
Ja, und ich muss in dem Zusammenhang auch darauf hinweisen, es wird ja immer populärer, Hunde mit in Urlaub zu nehmen. Mhm. Und wenn ich jetzt gerade in südliche Länder gehe, ist das Ganze ja noch extremer. Und da muss ich mir noch mehr Gedanken machen, tue ich meinem Hund da einen Gefallen? Denn Urlaub für den Mensch ist nicht mitunter Urlaub für den Hund. Da muss ich mir ganz genau Gedanken drüber machen. Und wenn ich da vielleicht eine Kanufahrt machen will mit 6 Stunden auf dem See, da hat mein Hund wahrscheinlich keine Freude dran, wenn er mit dem Kanu sitzt. Da muss ich schon ein bisschen drüber nachdenken. Auch am Strand sind gewisse Regeln zu beachten, damit es für den Hund eine Freude wird. Da ist es manchmal einfach schon geboten, eine andere Jahreszeit zu wählen, wo man mit seinem Hund an den Strand fährt. Das sind Dinge, da muss ich einfach lernen nachzudenken. Ein Tierhalter ist verpflichtet, über das Wohlergehen seines Tieres zu wachen und er muss darüber nachdenken, tue ich damit dem Hund einen Gefallen, ist das akzeptabel und nicht nur an sich selber denken.
Das ist eine sehr gute Sache und vor allen Dingen, da machen wir jetzt mal eine Musikpause. Es geht jetzt da um den aktiven Tierschutz, auch für Hunde, die jetzt ins Ausland mitgenommen werden. Da müssen wir noch ein bisschen länger drüber sprechen. Wir haben jetzt nochmal das Thema, was mache ich denn, wenn ich jetzt einen Hund finde? Also es ist jetzt Samstagabend, es ist jetzt niemand in der Nähe, es ist freies Feld. Dieser Hund läuft zu mir, setzt sich jetzt oder sucht meine Nähe. Wie gehe ich denn da vor?
Da hatten wir erstmal die Möglichkeit, wir schauen erstmal, ob der Hund jetzt im Prinzip ein Märkchen trägt. Im Idealfall hat er ein Tassomärkchen dran und dann ist es ganz einfach. Wenn ich ein Handy dabei habe, ist es noch einfacher. Dann rufe ich nämlich schnell. Dann rufe ich erstmal mit dem Handy bei Tasso an, steht draußen noch auf dem Feld und habe dann vielleicht schon den Besitzer, der irgendwo in der Ecke weiter auch rumrennt und vielleicht auch sein Handy dabei hat und dann geht das ganz schnell. Ja, dann funktioniert das recht gut. Wenn sich das jetzt, da keine Marke dran ist, da kann ich jetzt gar nichts machen in dem Augenblick. Also ich würde jetzt, da ich eben mit Hund immer unterwegs bin, meine Hundeleine nehmen, würde den anleihen und würde den jetzt erstmal mitnehmen. Dann kommt das natürlich jetzt wieder auf die Situation an. In Köln kann man die Feuerwehr rufen. Hier muss man dann die Polizei informieren oder in manchen Fällen übernimmt
auch
das Tierheim das. Also
Schlüssel fürs Tierheim.
Das ist ganz unterschiedlich geregelt. Von Kommune zu Kommune ist das wieder unterschiedlich. In der Regel weiß man das ja, wie das in seiner eigenen Kommune läuft, ob man da ein Tierheim hat, wo man den direkt hinbringen kann, weil man weiß, da ist ein Notdienst oder man muss über die Polizei gehen, die wiederum den Schlüssel hat. Also das muss man im Einzelfall dann sehen. Wichtig ist eigentlich immer, man sollte über sowas mal nachdenken. Dann ist man nicht so überfordert von der Situation. Wenn ich irgendwo was sehe, muss ich mir mal Gedanken machen, oh Gott, was wäre jetzt, wenn dir jetzt ein Hund zuläuft? Musst du doch mal gucken. Geh doch mal in dein regionales Tierheim, frag doch mal, wie ist das überhaupt, wenn ich da irgendwas finde, wie mache ich das in der Situation? Ich habe speziell jetzt bei Tasso die Situation des Öfteren, dass Leute aus dem Urlaub anrufen und sagen, ich bin jetzt da auf den Philippinen oder ich bin da in Spanien da und da und ich habe jetzt gerade so einen armen Hund gefunden oder so eine arme Katze gefunden. Und was mache ich denn da? Mhm. Das ist natürlich schon sehr schwierig.
Ja.
Ich kümmere mich dann drum und schaue nach, gibt es irgendwo eine Organisation, Tierheim, Tierschutzorganisation in der Richtung, dass man dann direkt telefonisch irgendwo eine Info weitergeben kann und sagen kann, Sie haben da und dort eine Tierschutzorganisation. Denn da ist es jetzt sehr schwierig zu sagen, im Ausland, jetzt geh mal da zur Stadt. Denn oft ist das dann nur eine städtische Tötung, wo das Tier hingeht. Und da will es ja eigentlich der Tierfreund nicht haben.
Das ist eine Sprachbarriere dann auch.
Ja, und deswegen, da empfehle ich grundsätzlich, gerade bei der Urlaubsplanung, wo wir schon dabei waren, wir sollten auch planen, wenn wir den Hund mitnehmen, gefällt dem Hund der Urlaub da, ist das alles durchgeplant. Oder wenn er zu Hause bleibt, geht es ihm hier gut, wenn er hier ist, ist er bei Oma, Opa versorgt und so weiter. Genauso sollte ich mir mal überlegen, vor Ort, was mache ich denn, wenn mir unten jetzt da ein Tierschutzproblem über den Weg läuft? Habe ich da vielleicht ein Tierheim? Mhm. Und ich finde es auch immer ganz nett, wenn ein Urlauber mal vielleicht ein Tierheim vor Ort besucht und bitte keine Delfinschau oder keinen Stierkampf oder ähnliches. Doch lieber mal ein Tierheim untersuchen, eine Wildtierauffangstation besuchen, da was spenden, ist auch eine sinnvolle Geschichte. Und wenn ich dann wirklich mal ein Problem vor Ort habe, dann habe ich auch gleich einen Ansprechpartner,
das ist eine
der
tolle
mir hilft.
Sache. Würden Sie mit Hund fliegen?
Nein, ich persönlich nicht. Ich habe selbst eine kleine Hündin, die ist mit einem Flugpaten nach Deutschland gekommen. Der wurde also eine ganze Weile immer schlecht später, wenn sie irgendwo was zu tun hatte, mit allem, was irgendwo sich bewegte. Ich denke, das ist ein großer Stressfaktor. Ich kann das eigentlich, denke ich, nur akzeptieren, wenn jetzt so ein Hund von der griechischen Insel oder so vielleicht zu seinem neuen Herrchen nach Deutschland geflogen wird und hat keine andere Möglichkeit. Dann vielleicht aber sicherheitshalber.
Es gibt hier eine Zeitschrift, da steht größere Auswahl an Reisezielen. Bei Fernreisen schnellere Anreise möglich, gemeinsamer Urlaub statt mehrere Wochen Urlaubsbetreuung, würde ja vor Ort heißen, in den meisten Ländern gibt es ja Leinenzwang, die Hunde können eigentlich nie mit in Lokale und was erwartet mich da? Ich denke mal, dass das an und für sich eher alles eine Quälerei ist. Man soll's
lassen. Das muss man individuell, denke ich, beurteilen, man muss sich sein Urlaubsziel anschauen und ich denke mir einfach die Bedürfnisse des Hundes mit berücksichtigen und wenn ich mit Hund verreise, man muss mal überlegen, auch Deutschland hat schöne Ecken. Warum bleibt man nicht mal im eigenen Land? Das ist für Hund und vielleicht auch einen selber am stressfreisten. Und da kann man auch seinen Urlaub genießen. Da gibt's auch mehr, da gibt's auch Ähnliches. Also ich denke, einfach mal drüber nachdenken, wenn man den Urlaub plant, ich will meinen Hund mitnehmen, dann schaue ich auch mal, gefällt das meinem Hund? Ist das machbar für ihn? Geht das gut? Oder was habe ich denn da überhaupt zu befürchten? Oder ich habe jetzt irgendeinen Hund, der auf einer Liste steht und fahre jetzt nach Dänemark oder nach Frankreich, wo es erhebliche Repressalien gibt, wo eventuell mir sogar ein Tier weggenommen und eingeschläfert wird. Also da muss ich mich ganz genau informieren, was ist in diesen Ländern los? Und auch im Hinblick auf Erkrankungen muss ich mich informieren. Es wird immer so viel diskutiert über die Einfuhr von Auslandshunden, über den Tierschutz. Ob das in Ordnung ist, ob die Tiere nicht krank kommen. Ja, meinen Sie denn, die deutschen Hunde sind vor diesen Krankheiten gefeit, wenn sie zum Beispiel mit nach Süditalien reisen? Oder nach Spanien oder ähnliche Länder reisen, die können sich doch genauso mit allem anstecken. Und dann bringe ich die Krankheit mit meinem eigenen Hund nach Hause.
Richtig, ein sehr vernünftiger Einwand, den ich auch sehr gut finde. Und ich finde es auch so, wenn man jetzt auch eine Kurzflugreise macht, man muss ja 2 Stunden vorher einchecken, der Hund ist ja zumindest 3 Stunden in der Kiste, dann noch den ganzen Flug und dann wieder auschecken. Also ich halte es für wirklich eine Tierquälerei ersten Ranges. Also ich
Stress pur, gerade abheben den Antrieb. Also ich persönlich würde es meinen Hunden nicht zumuten, die haben eine nette Pflegestelle.
Ja.
Und ich sage mal, wenn ich irgendwo hingehe, ich muss es ja mehr auch mal beruflich nach Rumänien oder so, wo meine Hunde nicht mitgehen. Meine Hunde finden es toll. Die gehen zu ihren Pflegeeltern, die finden es toll. Ich sage immer, meine Hunde machen Urlaub.
Ja, ganz genau. So sehen wir das auch. Also Fliegen mit Hund finde ich wirklich eine Tierquälerei. Wir haben, also Sie sind jetzt Leiterin des Tierschutzes Ausland. Was sind da genau Ihre Aufgaben? Reisen Sie viel? Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Wer finanziert das? Wir haben ja schon festgestellt, Spenden. Aber wenn Sie jetzt ins Ausland reisen, müssen Sie auch was selbst bezahlen? Oder wird das?
Man muss das jetzt mal so erklären. Ich selber bin ja fast 40 Jahre im Tierschutz aktiv tätig, habe in allen Bereichen eigentlich Erfahrungen gesammelt. Wir hatten es vorhin kurz angedeutet, gerade über Tierversuchshandel und so weiter, ganz früh in den 80er Jahren auch schon sehr aktiv gewesen und habe auch die Tierheimarbeit gemacht. Das heißt, ich habe in vielen Bereichen Erfahrungen gesammelt und habe auch im Auslandstierschutz vorher schon gearbeitet. Das heißt, ich kenne in vielen Ländern Ansprechpartner, ich kenne viele Vereine persönlich und so weiter. Und da ist das jetzt natürlich eine gute Chance, wenn Anfragen kommen, die natürlich auch sachkundig zu beantworten. Denn wir wollen ja aufklären, wir wollen weiterhelfen bei Tasso, wir wollen natürlich vorrangig entlaufene Tiere wieder heimbringen, aber wir wollen aufklären, wir wollen beraten. Und viele Tierfreunde kommen mit allen möglichen Anfragen zu uns. Es ist jemand umgezogen nach China, dem ist die Katze durchs Fenster entwischt. Sagen Sie mir bitte, was soll ich machen? Ja, da muss ich mir Gedanken machen. Das ist ein Deutscher, der ist das Tier bei Tasso registriert, und die sind jetzt beruflich nach China gegangen und da ist die Katze durchs Fenster. Oh Gott. Da mache ich natürlich das, was ich in Deutschland nicht machen würde. Da mache ich natürlich Werbung und verspreche Belohnung und so weiter, damit mein Tier vielleicht nicht irgendwo im Kochtopf landet. Ja. Und das Tier ist glücklicherweise, das waren so meine, wo ich sagte, da grundsätzlich gucken, wo gibt's Tierarzt, wo gibt's irgendwas, Aushängen machen, Belohnung, Belohnung. Das Tier ist glücklicherweise nach 3 Tagen, hat sich wahrscheinlich umgeguckt und gesagt, das ist nichts für mich, wieder nach Hause gekommen.
In China am neuen Platz?
Das ist wieder nach Hause gekommen. Das hat sich da wahrscheinlich umgeguckt und sagt, das ist nichts für mich. Ich gehe lieber wieder heim.
Das hat die entsprechenden Geschäfte gesehen.
Dann habe ich natürlich, ich habe eine Anfrage aus Rumänien gehabt von der Tierschützerin oder der Tierfreundin, muss man sagen, die sich da in Sibiu, das ist in Siebenbürgen, um mehrere Hunde kümmert und sagt, ich habe jetzt mal einen Tierarzt, der kastriert mir, aber ich kann mir das jetzt nicht leisten. Ich würde da noch ein bisschen mehr machen in der Richtung. Können Sie da helfen? Da sind wir natürlich selber nicht tätig, aber ich kenne einen Verein, der genau in dieser Gegend tätig ist und der sogar mit einem Kastrationsmobil in den kleinen Ortschaften herumfährt. Und da konnte ich natürlich einen Kontakt vermitteln.
Toll.
Das sind so die Tätigkeiten. Dazu brauche ich jetzt, da brauchen Sie keinen großen Personalstab oder sonst was. Heute im Zuge der modernen Kommunikationstechnik können Sie viel einfach verbinden und haben da im Prinzip schon geholfen.
Hilft Ihnen denn jemand? Haben Sie Personal oder können Sie denn?
Wir haben Kontakte. Nein, ich brauche vor Ort kein Personal. Ich habe zum Beispiel in Rumänien einfach bei den Tierheimprojekten die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Wir haben zwei Projekte, Tierheimprojekte, die wir unterstützen in Rumänien. Und das sind natürlich die Mitarbeiter dort, das sind gewisse Ansprechpartner. Das sind auch bei der Vermittlung von Hunden, die wir ja auch mit begleiten logistisch, sind viele Tierheime hier in Deutschland involviert. Da hat man auch seine Ansprechpartner. Da gehen auch Tierheim-Mitarbeiter, Ehrenamtliche gehen mit mal nach Rumänien, schauen mal da einen Hundebestand durch und damit wir dann auch logistischen Plan entwerfen, zum Beispiel wie so ein Tierheim umorganisiert werden kann, dass es theoretisch funktionieren könnte. Das ist ja diese Geschichte. Da muss ich schon auch mal nach Rumänien. Da war ich auch schon sehr oft und kenne da sehr viel. Schlimmes und Besseres.
Wie unterhalten Sie sich da? Welche Sprache?
Also, Englisch ist eine ganz gute Möglichkeit, sich zu unterhalten. Ich verstehe ein bisschen Rumänisch, aber ich sage es nicht gerne, weil es ist immer schön, wenn man ein bisschen was versteht. Nicht jeder weiß, dass du was verstehst.
Finde ich gut,
ja. Und da muss man natürlich auch im Prinzip dann einfach ein Kontaktnetzwerk haben. Da muss man ein Netzwerk haben in den Ländern. Man muss wissen, wenn ich auch da ein Problem habe oder wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt da ein Problem, Philippinen oder so, muss ich wissen, wen kann ich dahin verweisen und dahin verweisen. Das ist natürlich jetzt der Erfahrungsschatz, aus dem ich da schöpfe, aus den Kontakten, die ich einfach über Jahrzehnte erworben habe. Wo ich auch sagen kann, das macht Sinn, das macht keinen Sinn.
Spannend. Ja, wir sind jetzt, ich finde jetzt einen ganz niedlichen Welpen im Ausland, den packe ich in die Tasche, oder?
Nun machen Sie strafbar, wenn Sie den ohne jede Impfung mit nach Deutschland bringen. Am Flughafen wird er sofort weggenommen und wird in Quarantäne gesteckt. Also da muss jeder drüber nachdenken. Wie ich schon erwähnt habe, sinnvoll, wenn ich irgendwo hinfahre. Ich mache mir vorher Gedanken, wo ich eine Tierschutzorganisation vor Ort habe, wo ich so ein Tier abgeben kann. Weil mitnehmen geht gar nicht mehr. Es ist sogar seit 31.12.2014 strikte verboten, Welpen ohne Tollwutimpfung nach Deutschland zu bringen. Das war vorher eine Lücke, die es in Einzelfällen noch erlaubt hat und die vor allen Dingen Züchter genutzt haben. Inzwischen ist es klar, Tollwutimpfung geht erst mit Vollendung der 12. Woche. Dann haben wir mindestens 21 Tage dran und dann haben wir einen Hund, der 15, 16 Wochen alt ist. In diesem Alter darf er frühestens nach Deutschland eingeführt werden.
Dann ist er kein Welpe mehr.
Dann ist er eigentlich kein Welpe mehr. Gut, dann haben wir dieses Knöpfchenaugen nicht mehr und dieses Kindchenschema. Und jetzt hoffen wir wirklich, dass das was hilft. Aber der illegale Welpenhandel, der hat sich eigentlich noch nie um irgendwelche Verordnungen und Gesetze gekümmert. Wir haben das ja mal mit einer Aktion mit dem Titel Wühltischwelpen betitelt. Ja. Was billig ist, kauft man ja gerne. Und so wird dann im Internet oft bestellt. Da kostet halt der Mops vielleicht nur 400 Euro statt 2000 Euro beim Züchter. Und dann wird er halt da bestellt und dann kommt er halt irgendwo mit dem PKW irgendwo hinten im Kofferraum. Da haben wir jetzt natürlich Gesetze, gute Verordnungen, die das unterbinden, aber der Vollzug. Mhm. Wir haben eigentlich, das Regelwerk ist da, aber jetzt müsste der Vollzug gestärkt werden. Mhm. Denn wenn wir das nicht kontrollieren und dann wirklich rigoros vorgehen, dann können wir den Welpenhandel damit auch nicht stoppen. Mhm. Ja. Es gab ja schon die Überlegung, wirklich auch in dem Fall Autos zu beschlagnahmen. Mhm. Denn was nützt es, wenn Sie jetzt irgendwo an einem Rastplatz dann den mit einer Strafe belegen, der zahlt ein Bußgeld und die Welpen werden ihm weggenommen, dann fährt er wieder heim, die sind ja billig, vielleicht Einkaufswert 30 Euro in Polen und dann versucht er das mit dem Auto halt an der anderen Grenze wieder mit der nächsten Fuhre. Mhm. Also da muss man dann drastischer durchgreifen, um da wirklich irgendwann einen Riegel vorzuschieben.
Richtig, ja.
Und unter dieses Regelwerk...
Was würde Ihnen fehlen für so drastisches Durchgreifen, die Politik?
Kontrollen, mhm. Der Vollzug. Aber das mhm. ist wie überall im Tierschutz. Wir haben Regelungen, wir haben Möglichkeiten durchzugreifen. Die Veterinärämter, die sind gar nicht zum Teil bei Tierschutzfällen gar nicht unwillig, aber die sind personell viel zu unterbesetzt. Mhm. Wir haben gute Amtsveterinäre, die wirklich sagen, wir schaffen das einfach nicht, was bei uns auf den Schreibtisch kommt. Mhm. Und ich glaube, dass das halt an den ehemaligen Grenzorten oder da, wo es wirklich so grüne Grenzen gibt oder so, es fehlen einfach die Vollzugsbeamten mhm. dafür. Das ist ein personelles Problem.
Wie ist denn, wenn man jetzt Politessen, hätten die dann eine Möglichkeit, dann sagt man also, wer das machen will, Tierschützer, stellt euch an, hätte keinen Sinn.
Ich meine, wir müssen die Welt, ja, wir müssen doch gucken, wie kommen sie überhaupt drüber. Ich meine, wir haben hm. Polen, wir haben von Polen, von der Tschechei, wir haben da drüben vom Ostblock her kommen die Welpen rüber, die gehen irgendwo über die grüne Grenze, die erwischt man durch Zufall mal an irgendeinem Autobahnraststätte. Hm. Inzwischen fahren die auch schon raus und treffen sich an anderen Parkplätzen oder bringen selbst dann die Hunde irgendwo bei den Leuten zu Hause vorbei. Mhm. Da wird ja dann noch vorgegaukelt mitunter, dass es dann noch ein deutscher Hund ist. Da finden ja die absonderlichsten Verfahrensweisen statt. Mhm. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Mhm. Was mitunter auffällt, ist, dass dann ein LKW mal einen Unfall hat und da vielleicht 70, 80 Welpen dann bei der Gelegenheit entdeckt werden. Wobei wir da leider sehr viele im Transitverkehr auch haben. Mhm. Wir wissen, dass Hunde quer durch nach Spanien gekarrt werden, aus dem Ostblock nach Holland gekarrt werden. Es ist ein fürchterliches Geschäft und hier setzen wir halt an, auch mit der Aufklärung. Da bitte mal gerne auf die Tasso-Homepage schauen. Wir haben einen ganz wunderbaren Film, der auch kindgerecht ist, wirklich ins Netz gestellt, mhm. im Rahmen unserer Wühltischwelpen AG, in dem namhafte Tierschutzverbände Deutschlands und auch der VDH, der Verband fürs deutsche mhm. Hundewesen, die Tierärzte und so weiter zusammengeschlossen sind, um wirklich an der Basis aufzuklären. Mhm. Denn der Verbraucher, der Käufer hat eigentlich die Macht. Ich entscheide mich, ob ich diese Tierquälerei billige mhm. oder einfach konsequent ablehne. Und ich persönlich kann es nicht verstehen, wie ich mir, wenn ich mir einen Hund anschaffe, der 14 Jahre mit mir leben soll, mir da ein Wesen kaufe, was nachher krank ist, was verhaltensgestört ist und noch Tierquälerei in den Ländern mit fördere. Man muss ja auch an die Muttertiere denken, die Schweineställen dort vegetieren und später dann entsorgt werden. Ja. Gerade auch in vielen Ländern, dann in diesen sogenannten Tötungsanstalten mhm. und so weiter, finden sie oft ältere Rassehunde und dann wissen sie ganz genau, wo die vorher benutzt worden sind und dann werden die einfach weggeworfen. Und das sollte eigentlich ein No-Go heutzutage sein, mhm. dass man sich da im Prinzip einen Hund anschafft.
Ja, ja, und immer wieder stehen also da an den Wagen bestellte Hunde aus dem Internet, werden den Besitzern übergeben. Man hat also keine Chance, man nimmt da was. Aber zum Beispiel, jetzt war eine Umfrage auf Ihrer Homepage, 80% aller Leute sind mit ihren Hunden zufrieden.
Ja, wir müssen aber ganz klar unterscheiden zwischen den Wühltischwelpen mhm. und den Hunden, die über den Tierschutz nach Deutschland kommen.
Das ist ganz wichtig.
Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, mhm. denn das wird von der Politik auch nicht unterschieden zum größten Teil, mhm. weil ganz klar Wühltischwelpen, diese Mini-Welpen, das ist Hundehandel, der ist verachtenswert, der ist ablehnenswert, der muss abgestellt werden. Und dann haben wir die Situation, dass sehr viele Hunde aus dem europäischen Ausland halt zu uns kommen, weil sie in ihren Ländern eigentlich getötet werden und keine andere Chance auf ein Leben haben. Wir würden uns das alle auch besser und anders wünschen und wir arbeiten ja auch vor Ort nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort und bauen Tierheimlogistik auf, machen Kastrationsaktionen. Mhm. Wenn man mal im Internet schaut, wie viele Tierschutzorganisationen wirklich mit viel Akribie im Ausland arbeiten, Tierheime aufbauen, was denen da für Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden. Mhm. Da wird in Italien ein Canili umgewandelt, ein städtisches Todeslager in ein vernünftig geführtes Tierheim. Das läuft ein paar Jahre, dann lässt es die Stadt räumen. Es ist eine Katastrophe. Wir haben in Rumänien die Situation, in Suceava, da baut über Jahre hinweg der deutsche Tierschutz ein wirklich fürchterliches Tierheim mit guten Strukturen um. Dann geht der Stadt das nicht schnell genug mit den Hunden auf der Straße, dann wird's wieder an die Stadt zurückgenommen und dann werden da pro Monat 250 Straßenhunde reingekarrt. In ein Tierheim, was mit 1000 Hunden schon komplett voll ist. Ja, wenn der Tierschutz da noch irgendwas tun will in der Situation, er muss natürlich Lobbyarbeit betreiben, er muss versuchen, wieder zu überzeugen. Aber in der Zwischenzeit müssen die Tiere irgendwo hin. Mhm. Und dann denke ich mir, haben diese Hunde, die da auf der Welt sind, einfach ein Lebensrecht.
Und die bringen sie hierher.
Und ich denke mir, diese Hunde kann der Tierschutz nach Deutschland bringen und soll sie auch nach Deutschland bringen, denn wir haben ja Nachfrage. Mhm. Und viele Menschen, die jetzt vielleicht im Internet irgendeinen dieser Wühltischwelpen bestellen, die waren vielleicht vorher in einem Tierheim und sagen, wir wollen einen kleinen Hund, haben keinen kleinen Hund gefunden. Wenn die aber jetzt wiederum in ihrem Tierheim einen netten kleinen spanischen oder rumänischen Hund finden würden, würden sie den adoptieren. Das schadet also nicht dem Tierschutz, das schadet höchstens dem Hundehändler, der hier keinen Profit macht, weil er keinen Hund verkaufen kann.
Und eins muss ich also sagen, trotz aller Entwicklungsstörungen in der Jugendzeit habe ich entzückende Hunde wieder auf den Menschen zugehen sehen. Ich bin immer ganz gerührt, inwieweit die doch in der Lage sind, wieder Vertrauen zu fassen. Man kriegt sie nicht bis zur letzten Konsequenz, aber es sind ganz, ganz wunderbare Hunde, die wirklich eine Chance brauchen.
Und viele haben ja gar keine Probleme. Es sind wenige, die Probleme haben. Wir haben sehr viele nette, freundliche, gut sozialverträgliche Hunde. Gerade ein Hund, der mitunter frei mal auf der Straße gelebt hat, der weiß, was eine Katze ist, was ein Hund ist, was ein Kind ist. Der hat ein wesentlich besseres Sozialverhalten als der Hund, den ich jetzt irgendwo vom Handel habe, der in einem Schweinestall groß geworden ist. Meine Hunde, also meine Hündin, eine ist aus Rumänien, eine aus Ungarn. Die Rumänin, die ist total kontaktfreudig, die ist wunderbar draußen. Die Kinder können auf sie zugehen, die kann so mal streicheln. Mit anderen Hunden ist das ein bestes Sozialverhalten. Man hat mit diesen Hunden Freude. Und warum soll man diese Hunde irgendwo sterben lassen und dann hier Rassehunde importieren oder züchten, wenn man doch die Möglichkeit hat, sie nach Deutschland in Tierheime zu bringen? Wobei, da müssen wir auch ganz klar sagen, dieser Auslandshundeimport, der muss gewissen Regelungen unterworfen werden. Der hat ja auch gesetzliche Regelungen.
Also immer über Tierheim, basta.
Über Tierheime oder Tierschutzorganisationen. Das ist einfach wichtig, dass alle geltenden Bestimmungen eingehalten werden.
Wo findet man denn jetzt eine Tierschutzorganisation, die Sie jetzt empfehlen können? Ich war jetzt auf Ihrer Seite. Ist das dann dieses Shelter?
Shelter ist jetzt eine Möglichkeit, gerade für Tierschutzorganisationen, wo wir auch nachprüfen, ob sie auch eine Genehmigung haben nach § 11, dass sie Tiere einstellen können. Das sind Organisationen, wo wir schon sagen können, da haben wir schon die Grundbedingungen mal abgeklopft. Man kann nicht für jeden im Prinzip die Hand ins Feuer legen. Also die Verantwortung des Interessenten ist immer noch gegeben, dass er sich einfach vor Ort mal das Tier angucken muss, dass er schauen muss, wie sind die Gegebenheiten, wo lebt das Tier. Ich habe ja auch sehr gute Organisationen, die im Ausland arbeiten, die wirklich nur mit Pflegestellen arbeiten, aber mit kompetenten Pflegestellen, die auch die erforderliche Sachkunde besitzen, die Tiere checken im Hinblick auf ihre Verhaltenseigenschaften und dann sagen, wir können das Tier so und so vermitteln. Ich kenne auch andere, die dann wieder jeden anwerben als Pflegestelle, Hauptsache gerettet nur raus und dann landet das Tier, der Podenco, der bei einer Familie mit zwei Kindern und mit zwei Katzen in Pflege. Und dass das nicht gut geht, das weiß man von vornherein. Und dann sagt dann auch noch die sogenannte Tierschutzorganisation, das ist jetzt deine Verantwortung, wir haben damit nichts mehr zu tun. Ich denke, ein wichtiges Argument und ein wichtiges Kriterium ist, wenn ich ein Tier nehme, ich muss eine Garantie haben von der abgebenden Organisation, sei es dem Tierheim oder halt der Orga mit ihrer Pflegestelle, dass dieses Tier grundsätzlich zurückgenommen wird, wenn ich Probleme mit diesem Tier habe. Die müssen einfach Plan B haben. Das muss ich verlangen können. Und eine gute Organisation wird das immer tun.
Jetzt habe ich den Wunsch, einen Hund mir zu holen. Ich habe jetzt schon ganz viel gelesen, weiß also, Wühltischwelpe möchte ich nicht. Wo gucke ich da, welche Kriterien? Also Welpen, wo sind gesunde? Wo kriege ich einen gesunden Tierschutzhund? Auf was muss ich achten? Gibt es da Fragebogen, die ich abarbeiten kann, wenn ich jetzt nicht so doll viel weiß?
Ganz wichtig ist natürlich, bevor ich mir einen Hund anschaffe, den ich 13 bis 15 Jahre vielleicht bei mir zu Hause habe, muss ich mir genau überlegen, kann ich alles erfüllen, was dieser Hund braucht. Zum Thema Wühltischwelpen gibt es eine sehr schöne Internetseite, wie gesagt, geschaffen von verschiedenen Tierschutzorganisationen, initiiert von Tasso. Da kann ich mal drauf schauen, was muss ich beachten, will ich einen guten Züchter finden, weil ich vielleicht einen bestimmten Rassehund haben möchte. Und welche Kriterien sind auch wichtig, wenn ich mir halt vom Tierschutz einen Hund hole. Ich empfehle immer ein persönliches Gespräch mit dem Tierschutz, weil wir können natürlich in einem persönlichen Gespräch viel besser herausarbeiten, was passt in eine Familie. Mhm. Man muss genau schauen, welche Zeit habe ich, wie wohne ich, habe ich Haus und Garten, habe ich eine Etagenwohnung, wie viele Personen gehören zum Haushalt, habe ich einen eingezäunten Garten, habe ich keinen, muss es unbedingt der Husky sein, wenn ich im dritten Stock wohne, da gibt's ja Absurdes noch und nöcher und die Leute machen sich nicht glücklich und die Hunde werden nicht glücklich. Mhm. Das ist natürlich besser, wenn das mal mit dem Tierschutz besprochen wird. Wenn ich mir nämlich jetzt irgendwo einen Hund angeguckt habe von der Optik und guck mir jetzt die Literatur dazu an, wird das immer der ideale Hund sein. Mhm. Weil der von seinen idealen Seiten geschildert wird, aber nicht in Verbindung mit der Familie, die ich ja bin, die jetzt den Hund haben will, ob er da reinpasst. Mhm. Und das ist eine Sache, da brauche ich individuelle Beratung. Das kann jetzt das Tierheim leisten, das kann der Hundetrainer leisten. Es gibt ja viele Angebote auch schon in der Richtung, wo man da beraten wird, dass da von vornherein das Kind nicht in den Brunnen fällt und wir die größtmögliche Wahrscheinlichkeit einfach haben, das Tier wirklich 14, 15 Jahre zu haben. Ich bin nicht glücklich, wenn Familien oder Hundeanfänger sich irgendeinen Hund im Internet aussuchen und den irgendwo mitbringen lassen. Mhm. Das ist für mich ganz heikel. Mhm. Ich habe ja selber die Situation, dass ich solche Transporte organisiere von Hunden aus rumänischen Tierheimen nach Deutschland. Ich kenne die zum Teil vor Ort. Ich lasse sie auch nochmal checken und nochmal checken. Aber man muss sie hier nochmal anschauen. Es kann doch irgendetwas noch sein, was zu beachten ist. Und es ist einfach unglücklich, den direkt in eine Familie zu geben, wo es nachher gar nicht funktioniert. Ja. Also ich habe die Tiere dann lieber in der Pflegestelle, in einer guten, seriösen, sachkundigen Pflegestelle oder im Tierheim, wo der Pfleger sich dann mit dem Tier beschäftigt und dann sagt, gut, das passt, das sind die Eigenschaften, wir machen da schon ein bisschen Leintraining, mhm. wir arbeiten da schon ein bisschen was vor oder wir haben es bei uns schon mal mit Katzen ausprobiert. Mhm. Das funktioniert nicht. Denn wir müssen uns natürlich vergegenwärtigen, das war früher eigentlich weniger. Es sind heute viele Haushalte, die einfach Hund und Katze zusammenhalten. Mhm. Ja. Und umso schwieriger wird das dann, wenn ich einen Erwachsenenhund aufnehme, dass wir auch da eine Harmonie bekommen. Mhm. Und das ist mitunter gar nicht immer der Hund.
Hund und Katze müssen jeweils eine Fremdsprache lernen.
Mhm. Und das ist mitunter einfach nicht der Hund. Wenn ich einen Hund habe, der ist nett zu Katzen, aber die Katze sagt, ey, du bist aber nicht der Hund, den ich hatte. Ich muss aber jetzt nicht jeden bei mir zu Hause haben wollen. Mhm. Da gibt's also schon Situationen, da muss man also schon ein bisschen drauf gucken, wie man das aneinander gewöhnt oder ob das bei einer bestimmten Hunderasse halt überhaupt nicht läuft.
Welche Hunderassen haben da Probleme?
Ja, also ich denke, mit dem Podenco wäre ich da vorsichtig, mhm. mit dem Husky wäre ich da vorsichtig mhm, ja. und der Jagdterrier, der wäre auch nicht der glücklichste Partner in der Richtung, wobei der nicht unbedingt bestimmte Rassen einfach nicht in Privathände gehören und ich bin eigentlich in der Regel auch immer nicht sehr glücklich, wenn ich den belgischen Schäfer und dann dreimal am Tag 5 Minuten um die Ecke laufen sehe, weil der Hund da einfach komplett unterfordert ist.
Der wird auch
und
bestimmt,
viele Probleme resultieren aus der Unterforderung der Hunde.
Bravo. Jawohl.
Das ist ein Grundproblem und das muss berücksichtigt werden. Ja, das ist sicherlich gut, wenn viele Menschen sagen, okay, wenn ich nicht sage, ich nehme mir einfach einen älteren Hund. Das ist für Anfänger gar nicht schlecht. Mhm. Wenn die Beratung gut ist und derjenige, der den Hund vermittelt, diesen Hund auch kennt, dann kann das eine super Beziehung werden. Und gerade auch für einen Einsteiger ist ein Hund mit 4, 5 Jahren, wo man das Charakterbild kennt, eine super Sache. Mhm. Ja, da sind gewisse Eigenschaften da, man weiß, was man hat. Wenn ich heute einen Wurf Welpen irgendwo habe, das sind 5 Charaktere.
Absolut.
5 Charaktere und da weiß man noch gar nicht, wen man sich da ausgesucht hat.
Jeder Hund ist anders. Jeder ist ein Individuum. Ich hole mir einen Retriever, weil Retriever erziehen sich selbst. So ein Satz hatte ich mal gehört. Und das sind natürlich
alle so. Oh Gott, das habe ich nur, oh Gott.
Ja, so Sätze gibt's, mit denen muss man dann.
Ja, und vor allen Dingen, der Hund wird nicht von alleine das, was er ist. Ja. Kinder schickt man auch in Kindergarten und Schule. Und so ist es für Hunde einfach auch wichtig, dass sie halt als Welpe in eine Welpengruppe gehen und nachher einfach in eine Hundeschule gehen. Dann heißt es zwar so schön, ich kann das auch selber. Ja, Entschuldigung, aber wo ist der Sozialkontakt mit den Artgenossen? Und die Welpen müssen einfach untereinander mal üben, die müssen ihre Grenzen sich mal aufzeigen, das müssen sie lernen, denn ich will ja später nicht mit meinem Hund jeden anderen Hund meiden, dann kriegt man das Rüde oder Hündin, muss ich dann schon wieder 500 Meter um die Ecke gehen. Ja. Wir wollen sozialverträgliche Hunde. Und das ist für mich auch ein Anliegen, wenn man Hunde aus Auslandstierheimen nach Deutschland holt, sollte man auf Sozialverträglichkeit achten. Wir sollen also unsere Tierheime nicht überfordern mit Hunden, die sie ja eh schon haben, sondern wir haben ein großes Potenzial an netten, freundlichen, sozialverträglichen Hunden. Gerade die Hündinnen sind in diesen Ländern schlecht vermittelbar. Ich sehe das in Rumänien, wo man schon anfängt, Hunde zu vermitteln. Die Rüden werden mehr gewünscht. ist absolut ideal. Hier bei uns werden Hündinnen mehr gewünscht. Mhm. Wir haben in manchen Tierheimen sehr viele Röden sitzen. Die sitzen einzeln in ihren Zwingern. Die haben nicht mal den entsprechenden Sozialkontakt. Mhm. Da kann man ohne Probleme jetzt da eine Hündin reinsetzen zu ihm. Da hat er mal wieder ein bisschen Kontakt, ein bisschen Freude am Leben. Und die Menschen, die ins Tierheim kommen, sagen, oh, das sind aber auch neue Hunde, da lohnt es sich doch mal wieder hinzugehen.
Mhm. Wie stehen Sie da zur Kastration, grundsätzliche Kastration oder?
Ja, also ich empfehle es. Ich meine, in Rumänien muss ich es grundsätzlich machen. Ich habe da auch schon große Streitgespräche geführt. Ich denke, es ist aus Tierschutzgründen hier, aus Tierschutzgründen in Rumänien und so weiter, absolute Notwendigkeit, es zu tun.
Tierschutzgründe, was meinst
du? Weil wenn ich jetzt im Prinzip in Rumänien auch Hunde vermittle, wir vermitteln ja vor Ort auch Hunde, das geht ja auch schon, dann muss so ein Tier definitiv kastriert sein, damit es nicht wieder zur Weitervermehrung beiträgt. Und dadurch sind natürlich auch Tiere, die jetzt gerade aus Rumänien nach Deutschland kommen, die sind im Regelfall kastriert. Ich halte es für sinnvoll. Wir haben weniger Welpen, man sieht es ja hier bei uns in Deutschland, wir haben einfach weniger Welpen. Wenn ich so den Tierschutz von vor, ich habe ja eine lange Zeit, wo ich beobachten kann, sehe, da hatten wir vor 30 Jahren einfach viel mehr Welpen als Abgabewelpen im Tierheim. Das haben wir ja heute kaum mehr.
Nee, stimmt.
Das haben wir heute kaum mehr.
Ja.
Ja, das also ist nicht mehr der Fall. Und deswegen ist, und das ist der Leinenzwang, die ganze Ordnung, wie das läuft, da haben wir halt einfach nicht die Straßenhunde, wie andere Länder haben. Und da müssen wir mit bestimmten Kriterien ansetzen. Das erste ist einfach Kastration.
Ja.
Um einfach die Menge der Hunde halt da zu reduzieren.
Wie hat man jetzt diesen Welpenhandel eingeschränkt? Mit was war man da jetzt da erfolgreich?
Naja, ich finde das noch nicht so ganz erfolgreich. Also wenn ich jetzt persönlich durch die Straßen gehe, dann treffe ich immer noch mal die englische Bulldogge oder den Mops. Und wenn ich dann hinterfrage, ist der nicht von einem ordnungsgemäßen Züchter. Ich glaube, dass es also noch munter weitergeht.
Ah, ja.
Die rechtlichen
Prinzipien. Trotz der Tollwutregel.
Also der Vollzug, der Vollzug. Wir haben eine Regelung, den gesetzlichen Rahmen, die Verordnung, aber es hat sich ja nichts geändert, wie es draußen gehandhabt wird.
Und Heimtierausweis bringt auch nichts.
Ja gut, den Heimtierausweis in die Richtung, also fragen Sie jetzt mal einen Polen, der über die Grenze fährt, nach einem Heimtierausweis, also oder er hat irgendwas geschrieben, da wissen Sie auch gar nicht, ob stimmt, was drin steht. Also ich bevorzuge Heimtierausweise, wo ich weiß, in dem Partnertierheim, und das ist eigentlich für den seriösen Auslandstierschutz üblich, dass in dem Partnertierheim eigene Tierärzte beschäftigt werden oder mit Kontrakte sind, wo man definitiv weiß, was da drin steht, ist auch gemacht.
Und in Holland kann ein Tierarzt legal einen Auslandsheimtierausweis umschreiben auf einen holländischen, habe ich jetzt bei Ihnen gelesen.
Halte ich für ein Unding.
Nee, meine Aussage oder das? Nee, stimmt.
Ich finde es unmöglich. Weil der Heimtierausweis soll ja genau eine Sicherheit bieten.
Richtig, genau.
Ist ein Identitätsnachweis.
Ja.
Also in zweiter Linie jetzt auch ein Nachweis über die E-Mail, ist ein Identitätsnachweis, was für ein Tier habe ich da vor mir. Jetzt müssen ja auch die Seite, wo Aufkleber drin sind, wo der Mikrochip, der Transponderaufkleber ist, die müssen ja laminiert werden, dass da nachträglich nichts geändert werden kann. Die Seiten, wo die Tollwutimpfungen mit Aufklebern nachgewiesen sind, die müssen laminiert werden. Man könnte ja sonst mal schnell den Aufkleber runtermachen und nutzt den halt dann für den nächsten Ausweis. Ja, deswegen sind ja da gewisse Vorschriften.
Wie sicher sind überhaupt diese Ausweise, kann man sich auf die verlassen? Muss man da einen Titer eher bestimmen?
Titerbestimmung haben wir also in vielen Ländern, haben wir nur noch in Drittländern, also haben wir in Europa eigentlich gar nicht mehr. Wobei das sicherlich wäre ein Nachweis, wobei es könnte auch zu Problemen führen. Ich kenne den Fall einer Dame, die einen Husky von Welpenalter an hatte, über 5 Jahre hinweg, wollte dann irgendwo ins Ausland reisen und hatte Titerbestimmung gemacht. Dieser Hund hatte keinen ausreichenden Tollwut-Titer. Obwohl er regelmäßig geimpft war, konnte sich keiner erklären. Also ich denke,
Titer ist der Nachweis im Blut.
Der erfolgte Tollwutimpfung.
Genau.
Ja, wir achten peinlichst drauf auf diese, als Tollwutimpfung, das ist einfach eine ganz wichtige Geschichte und wird gerade in rumänischen Tieren sicherheitshalber einfach auch zweimal gemacht.
Und Parvolepidospirose und die anderen?
Wichtig.
Ja.
Nicht unbedingt vor, aber wichtig für den Tierschutz, Selbstverständlichkeit.
Ja. Also hier weiß man nicht, dass zum Beispiel die Leptospirose auftauchen kann durch Trinken aus schmutzigen Pfützen. Das gibt es ja überall und deshalb ist das eine ganz wichtige Impfung auch hier noch. Wenn jetzt jemand einen Hund sucht, den er jetzt haben möchte, das heißt also, ist immer Tasso die erste Ansprechpartnerin, sind Sie, der sagt, wenn ich jetzt diesen Hund nehme, was kommt da auf mich zu, mit welchen Krankheiten muss ich rechnen, wie viele Leute machen das?
Das eigentlich weniger. Ich bin eigentlich so der Ansprechpartner, wenn Probleme auftauchen, gerade auch im Ausland Probleme auftauchen, natürlich auch, wenn hier Probleme auftauchen. Ich rate immer dazu, den persönlichen Kontakt zu suchen mit meinem Tierheim in der Nähe, wenn ich denn eins in der Nähe habe. Das Shelter, unser Online-Tierheim, bietet gute Möglichkeiten. Wir können da eingeben, in welchem Umkreis will ich suchen, wie weit bin ich bereit zu fahren. Dann schaue ich mal, welche Tierheime sind da. Dann sind auch die Tierschutzorganisationen da drin, die vielleicht mit Pflegestellen arbeiten. Und dann muss ich mal schauen, was haben die denn? Und dann muss ich einfach anrufen, sprechen, telefonieren. Man kann natürlich für sich abhaken nach einer To-Do-Liste mal, das gibt es ja verschiedene überall, selbst im Internet, was muss ich alles erfüllen, wo muss ich dran denken mit meinem Hund, wie lange bin ich außer Haus, wie viele Stunden will ich laufen oder will ich einen gemütlichen Hund oder will ich 5 Stunden am Tag laufen. Das sind Sachen, die muss ich für mich schon mal ein bisschen vorklären und dann muss ich ins Gespräch gehen mit der Organisation oder mit dem Tierheim. Das kann sein, dass ich für einen Hund anrufe, der mir von der Optik her gefällt, aber die Tiermitarbeiter sagen, geht gar nicht. Das ist für das, was Sie mir jetzt schildern, von Ihrer Familiensituation überhaupt nicht geeignet. Aber wir hätten den oder den oder den. Das kenne ich aus meiner Tierheimarbeit durchaus, dass eigentlich der Großteil der Menschen, der irgendwas gesehen hat, im Internet eigentlich mit was ganz anderem nach Hause geht.
Das ging mir auch so.
Mit was ganz anderem nach Hause geht. Aber wichtig ist ja, dass er ein Tier mitnimmt, mit dem man nachher zurechtkommt. Und deswegen kann alles, was man online macht, immer nur eine gute Vorinformation sein. Und dann ist der persönliche Kontakt entscheiden.
Also Shelter, S-H-E-L-T-A.
Genau, da kann man mal nachschauen und dann muss der persönliche Kontakt sein, denn man muss noch eins berücksichtigen. Ich mag vielleicht den Hund, mag der mich vielleicht auch nicht?
Ja, genau, bin ich der Richtige.
Ja, wir haben Tiere mit einer Vorgeschichte. Und wenn da zum Beispiel, das ist mir einmal so gegangen, die Familie hatte nichts gesagt, dass zu Hause noch der Opa wohnt mit dem Krückstock. Und dieser Hund hat in seiner Vergangenheit, ist der mal mit einem Stock geschlagen worden. Das hat mit dem Opa und dem Krückstock überhaupt nicht funktioniert.
Ja, das glaube ich ja. Der dunkelhaarige Männer im Haushalt, die haben dann auch ein Problem.
Das sind so Sachen. Deswegen bitte ich auch immer, wenn Sie als Tierübernehmer potenzieller in ein Tierheim gehen, seien Sie bitte ehrlich. Akzeptieren Sie bitte, dass Tierheimmitarbeiter Fragen stellen. Diese Fragen dienen nur dazu, nachher eine positive Hund-Mensch-Beziehung zu haben. Dazu muss man einfach wissen, wie lange sind Sie berufstätig? Es nützt nichts, wenn Sie sagen, Sie sind zu Hause den ganzen Tag, der Hund bleibt nicht gut allein und Sie wollen den aber unbedingt haben und lügen irgendetwas vor. Das zeigt sich nachher und es funktioniert nicht. Seien Sie bitte ehrlich zu den Mitarbeitern im Tierheim, die werden Ihnen dann den entsprechenden Hund empfehlen. Und auch eine Orga, die mit Pflegestellen arbeitet, die wird das entsprechend machen, wobei die Pflegestelle es in der Regel noch einfacher hat, wenn sie denn kompetent ist. Die sagt, das funktioniert nicht.
Und der Hund braucht keinen Garten.
Es brauchen bestimmte Hunde vielleicht einen Garten, die man nicht von alleine lassen kann. Da denke ich, es ist absolut wichtig, wenn ich einfach einen Husky habe, der muss irgendwo mal frei laufen können. Der muss einfach einen Garten haben, wo er laufen kann und möglichst auch einen zweiten dazu haben. Aber ich habe mit dem Schäferhund sehr lange gut in der Wohnung gelebt. Das ist kein Problem, wenn der Hund seinen Auslauf hat und der Auslauf ist entscheidend. Der Hund ist einfach kein Ausstellungsstück. Sonst nehme ich lieber die Marke Steif oder Porzellan. Aber ein Hund macht Arbeit und ein Hund macht Dreck, er macht viel Freude, aber er macht das andere halt auch. Und das muss ich einfach hinnehmen und ich muss meinen Lebensablauf danach richten. Und wenn ich voll berufstätig bin und dann sage ich nicht, bin zwar 8 Stunden außer Haus, das wird wohl gehen. Ja, aber Sie haben auch noch einen Arbeitsweg und Sie gehen auch noch mal ins Kino und Sie gehen einkaufen. Sie müssen das alles berücksichtigen. Das muss alles getimt und geplant werden.
Für mich ist das wirklich Tierquälerei, denn das ist eine ganz schlimme Geschichte, wenn man den Hund so lange allein lässt. Hunde sind sehr und sehr nahestehende Gesellschaftstiere, die eigentlich in jeder freien Minute mit uns zusammen sein wollen und das muss man wissen. Und da
ganz wichtig, die Beratung im Vordergrund ist wichtig und da ist immer das Persönliche für mich immer noch eine ganz wichtige Geschichte und das machen auch wir und selbst wenn ich einen Hund aus Rumänien vermittle, wenn ich dort von unten eine gute Information habe, muss ich die weitergeben, es ist eine Hilfestellung schon im Eingang.
Wenn ich jetzt so einen, was wissen Sie eigentlich, was in den Menschen vorgeht, die jetzt einen Welpen aus dem Kofferraum, obwohl man jetzt ja ganz viel, fühlen die sich noch als Tierschützer, die einen Hund im Internet bestellen und lassen den die ganze Nacht fahren und sich dann übergeben, sind das noch Tierschützer?
Mit Tierschutz hat das nichts zu tun. Nee, was das ist genauso, als wenn ich mir jetzt ein grünes Sofa kaufe und dann wieder ein rotes Sofa haben will, dann ist ein Mops in und dann bestelle ich mir den Mops. Das hat mit Tierschutz nichts zu tun und es hat eigentlich mit Tierliebe noch weniger was zu tun.
Yes, das sehe ich, ja.
Einfach, dass ich irgendetwas haben und besitzen will. Aber mit Tierliebe hat das nichts zu tun. Denn da müsste ich mir einfach Gedanken drüber machen und es geht heute eigentlich gar nicht mehr, dass man sagt, habe ich nicht gewusst. Nee, das dazu müsste ich Analphabet sein und keine Elektrizität zu Hause haben und Fernseher zu haben. Und das muss heute jeder eigentlich wissen, was da läuft. Da wird überall aufgeklärt. Und da arbeiten wir natürlich weiter dran, auch mit dieser Wühltischwelpen-Geschichte, um Kinder auch anzusprechen. Mhm. Kinder sind erstaunlich sensibel dafür. Deswegen ist unser Film da auch kindgerecht im Prinzip gestaltet. Und das lohnt wirklich, sich den mal anzuschauen. Der darf auch gerne weiterverteilt werden, weitergeteilt werden. Mhm. Und die denken darüber nach. Und das ist ein ganz guter Weg.
Ist der auf Facebook oder ist der auf der Seite?
Der ist auf der Wildtisch-Webseite, den finden Sie mal. Ja, den finden Sie auch bei den Vereinen rundherum. Der wird jetzt richtig weiter verbreitet. Und deswegen denke ich, wir müssen unsere Kinder, unsere Jugend mit einbeziehen. Also wenn es nach uns ginge, würde Tierschutzunterricht Pflichtfach sein in allen Schulen.
Oh ja, wie schön.
Ja, weil wir müssen Kinder darauf hinweisen, was passiert auch in der Nutztierhaltung. Mhm. Was passiert bei Tierversuchen? Es passiert ja alles hinter verschlossenen Türen. Da ist immer noch diese, auch gerade wenn wir ein anderes Thema mal haben, da denkt man immer noch, wenn ich die Milch da aus dem Regal hole, das ist die Idylle von der Kuh und dem Kalb.
Ja, Biomilch kann es auch nicht geben. Also das
Das Kalb wird immer der Kuh weggenommen. Ja. Das heißt, was da jetzt im Prinzip toll sein soll, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, das ist auch mit Bio nicht, da wird es genauso weggenommen. Es gibt ja ganz wenige Haltungsformen jetzt, wo dann das Kalb zeitweise bei der Mutterkuh bleibt, aber das sind ja Einzelfälle.
Ja, das sind sehr.
Das sind wirklich Einzelfälle. Mhm. Also das ist für mich in Grunde eine Entscheidung, einfach zu sagen, Milch ist nicht mein Produkt, was ich nehme. Das muss man einfach überlegen. Das wissen die Kinder nicht.
Genau, und ein Mettbrötchen für 1 Euro sollte man auch nicht nehmen. Das sind mit
Vielleicht dauern dieser Preisdruck in der Richtung, es muss doch irgendwann mal geläufig werden und man muss es immer mehr zeigen, dass das einfach nicht tiergerecht einfach zu produzieren ist. Das geht einfach nicht, das ist Tierquälerei. Und nicht da nur das, wenn der Tierschutz schon nicht wichtig ist, also wenn ich im Prinzip Putenfleisch kaufe, muss ich wissen, wie Antibiotika belastet oder kein belastet das ist. Mhm. Wir haben ja etliche
Jetzt
Untersuchungen.
Jetzt wirkt ja schon bei vielen Menschen die Antibiotika-Behandlung nicht mehr, weil die so belastet sind.
Sparen Sie die Apotheke, essen Sie Putenfleisch.
Ja, genau.
Mich hat mal eine Landwirtsfamilie hat mir mehr gesagt, wir haben das einmal probiert, Puten zu züchten, wir haben es gelassen. Mhm. Geht ohne Antibiotika nicht.
Echt? Und
das hat mir ein Landwirt gesagt.
Auch wenn da Bio draufsteht?
Also die Bio-Pute ist ja ganz selten. Also die läuft ja wirklich weitläufig wiesenfrei, aber die haben wir so wenig und die ist so teuer. Also ich glaube, das ist ein Bruchteil hinterm Komma, wo das
also
überhaupt produziert wird.
Wir haben hier in Wiesbaden das große Glück, wir haben die Domäne in Wiesbaden und ich denke mal, da kann man den Prozess sehen.
Ja.
Und da ist eigentlich...
Da ist auch der Bezug wieder da. Wenn man da einkaufen geht, dann sehen die Kinder auch noch mal ein Tier. Dann wissen sie auch, was da auf dem Teller ist, das hat da gelebt.
Ja.
Und das ist nicht seelenlos, das hat gelebt.
Hat
und das
gelebt
müssen
und
auch Kinder wieder lernen.
Das ist ein ganz kurzer Weg, es wird nicht gequält und nicht...
Die Achtung und die Ehrfurcht, Achtung und die Ehrfurcht vor den Mitgeschöpfen. Mhm. Und das ist der Aufklärungsfaktor, der immer wichtig ist. Und da müssen wir wirklich auch mehr auf die Jugend eingehen in der Richtung.
Das ist eine schöne Sache, die lassen wir jetzt mal mit Musik wirken. Sicherheit, Gesundheit. Also wenn jetzt zu mir jemand ins Training kommt, hat jetzt sich ein Hund aus dem Ausland genommen, dann sage ich, warst du beim Tierarzt, großes Blutbild, auf jeden Fall nochmal zu deiner Sicherheit. Wie sehen Sie die Sicherheit? Was sollen die Leute unbedingt beachten?
Ein seriöser Tierschutz wird immer versuchen, seine Tiere so gesund wie möglich nach Deutschland zu bringen. Ich denke, für Organisationen, die aus Spanien und so weiter Hunde bringen, ist es ganz klar, dass auf Leishmaniose getestet wird. Mhm. Das muss getestet sein. Der Hund sollte negativ sein. Wenn natürlich das Tier in der Zwischenzeit nochmal gestochen worden ist, kann natürlich sich später auch noch was entwickeln. Man kann also keine 100-prozentige Garantie bieten. Mhm. Als Tierbesitzer bin ich immer verpflichtet, auf mein Tier zu achten, es zu beobachten und bei dem geringsten Symptom, was mir irgendwo verdächtig erscheint, im Prinzip den Tierarzt zu konsultieren. Mhm.
Von Rumänien. Also man muss darauf achten, wenn man ein Auslandstier hat, muss ich die Symptome kennen und ich muss
aus dem spezifischen Land ist immer wichtig.
Ja.
Ich finde das immer nur sehr schwierig, wenn dann jemand sagt, ich habe jetzt einen Hund aus Rumänien, aus der letzten Ecke Rumäniens, schon Richtung Ukraine und dann sagt, ich muss aber jetzt einen Mittelmeercheck machen. Nein, definitiv den nicht, weil die Krankheitsproblematiken sind in jedem Land und in jeder Ecke des Landes anders. Ich habe selbst in Rumänien Differenzen zwischen Südrumänien und zwischen Nordrumänien. Mhm. Da weiß ich, dass ich vielleicht da unten ein Tirofilarienproblem habe. In Nordrumänien habe ich es genau in dem Gebiet nicht. Mhm. Das heißt, ich bin aber verantwortlich als Tierschutzorganisation, die Hunde bringt, genau zu wissen, ich betreue ja Tiere vor Ort, ich muss genau wissen, was ist da Problematik und ich muss aufklären.
Super wichtig.
Immer aufklären, nicht beschönigen, immer aufklären, das Größtmögliche machen. Mhm. Das, was immer mal passieren kann, ist, dass aus solchen Tierheimen mal ein Floh oder sonst was kommt. Aber ich meine, wenn ich ein Tier von dort bekomme, das stecke ich auch erstmal in die Wanne und dann gucke ich erstmal, was ist los.
Wie ist mit Giardien? Wie haben Sie mit denen?
Also ja, Giardien ist für mich immer eine riesengroße Hysterie, weil der Hund kann sich das hier auch im Prinzip an überall holen. Und es ist oft so, dass in den Tierheimen überhaupt keine Problematik auftritt und der Hund draußen unterwegs ist, sich durchaus das draußen holt. Schlimm ist ja immer, dass überall die Hundehaufen liegen gelassen werden. Also da erwarte ich auch eigentlich von jedem Hundebesitzer, dass er grundsätzlich die Hinterlassenschaften seines Hundes beseitigt und dann nicht so unsinnigerweise ist vielleicht noch in Plastik verpackt und dann doch noch in die Hecke wirft. Also dümmer geht ja immer. Das finde ich eine ganz, das sind ja noch, also sowas für Blödes, das gibt's ja gar nicht. Also man sollte wirklich die Hinterlassenschaften seines Hundes wegschaffen. Und das ist natürlich auch ein Ansteckungsfaktor. Ja, also richtig. Giardien muss man immer beachten. Die waren schon immer ein Thema. Die sind in Deutschland ein Thema. Die sind bei Hunden, die nach Deutschland kommen, ein Thema. Kann immer mal passieren. Ja. Ist behandelbar, ist auch kein Grund zur Hysterie. Ist behandelbar.
Also was ganz wichtig ist, das ist eine absolute Kernaussage. Wenn ich einen Hund habe von außerhalb, muss ich nicht unbedingt Leishmaniose, aber auf jeden Fall Leptospirose, weil das kommt aus schmutzigen Pfützen trinken.
Leptospirose-Impfen halte ich für ganz wichtig. Deswegen ist für uns ja nicht nur Tierschutz, nicht nur die Tollwutimpfung, sondern das ganze Impfprogramm im Prinzip Gesetz. Das ganze Impfprogramm Gesetz.
Ja. Und zum großen Impfprogramm gehört Tollwut, Leptospirose, Hepatitis und
Parvovirose, ganz wichtig. Meistens bei Risiko wird vielleicht auch noch Zwingerhusten gemacht. Das kommt auf jeden Fall auf das Tierheim im Prinzip drauf an. Das muss man sehen. Aber das Impfprogramm ist eigentlich für jeden seriös arbeitenden Tierschutzgesetz und nicht nur einmal, sondern auch eine Grundimmunisierung.
Richtig. Und dann muss man, als wenn man einen Hund hat, jetzt aus dem Ausland, muss man wirklich wissen, wie ist es denn mit den Symptomen, wenn der plötzlich jetzt ganz viel Durchfall kriegt, muss ich mit Giardien rechnen. Also das wäre...
Also Giardien, muss ich sagen, hat jetzt nichts mit Ausland zu tun, das kann der Hund sich hier, und wenn mein Hund eine Durchfallsymptomatik hat, würde ich immer den Tierarzt konsultieren.
Genau,
wenn er es einmal hat und ich weiß, ich habe irgendwas vielleicht gefüttert, was er sonst nicht kriegt, okay, dann warte ich mal ab, aber ansonsten konsultiere ich den Tierarzt und lasse den Hund behandeln, denn mit Giardien kann sich jeder Hund um die Ecke anstecken.
Ja, also man muss wirklich wissen, die Gesundheit ist ganz wichtig, ich muss mich informieren, wenn ich jetzt sehe, mein Hund zieht sich zurück, könnte er etwas haben, also ist es ganz wichtig, Tierarzt.
Beobachten, mit seinem Tierarzt dann in Verbindung stehen, schauen, was man macht. Also ich denke, das kommt wirklich auch aufs Land an, wo die Hunde herkommen, was muss ich machen.
Ja, und man muss auch wissen, als Familien Menschen, dass die Blutparasiten, also Blutparasiten werden in der Regel über Zecken übertragen, dass es auch Zoonosen sind, das heißt auch auf uns übertragbar, besonders Kinder, ältere Menschen sind.
Also ich denke, die Zeckeninfektionen sind für uns, im Prinzip ein großes Problem, weil wir überall die Zecken haben und der Mensch wird direkt durch die Zecke, wenn die Kinder durch die Wiesen laufen, ist es schon ein Problem heutzutage. Da haben wir wirklich viel durch die Erwärmung. Wir haben das Zeckenproblem wird uns begleiten. Wir müssen nur bei der Behandlung unserer Hunde darauf achten, dass wir da auch schauen, es gibt Unverträglichkeiten auf gewisse Zeckenmittel. Da muss man sehr drauf achten. Manche Hunde vertragen bestimmte Präparate ja gar nicht, manchmal auch rassedisponiert. Da muss man schauen auf die Unverträglichkeiten, denn wenn es spot on drauf ist, ist spot on drauf. Man muss genau gucken. Das habe ich selber schon mal erlebt. Ja. Das ist schon sehr schwierig. Da gibt es auch alternative Methoden. Also wirklich mit dem Tierarzt auch über Alternativen sprechen. Was kann ich machen? Wie kann ich es ausprobieren? Aber wir haben es ja, müssen wir vielleicht zum Teil auch anwenden. Es gibt so viele Unverträglichkeiten. Es gibt bei den Hunden schon Entwurmungsmittel, die der eine nicht verträgt und der andere muss man halt das Entwurmungsmittel nehmen. Ich denke, Entwurmen ist halt auch eine wichtige Geschichte, die halt regelmäßig laufen muss, auch im Umgang mit Kindern. Das wird auch im Prinzip mitunter nicht konsequent gemacht. Impfzyklus einhalten, das sind alles Sachen. Und das muss man aber alles immer abstimmen auf den einzelnen Hund. Es gibt immer Grundregeln und dann ist das individuelle Tier entscheidend, was mache ich bei diesem Tier, was verträgt dieses Tier, was ist notwendig mit diesem Tier.
Und lassen Sie sich nicht von der Nachbarin nebenan ein Mittel aufschwätzen, das könnte bei Ihrem Hund einen allergischen Schock auslösen. Also da muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein.
Genau, aber auch beim Tierarzt bitte ansprechen und mit dem Tierarzt offen ansprechen, was wollen Sie machen, was empfehlen Sie mir, was für Risiken hat es, gibt es Alternativen. Auch mit den Tierärzten mal darüber sprechen, ob es Alternativen gibt. Ob ich jetzt wirklich intensiv da wirklich immer Zeckengifte draufgeben muss oder ob ich auch eine Alternative habe, weil in meiner Gegend einfach nicht so viel ist. Oder ich fahre halt jetzt doch mit nach Frankreich in den Urlaub, wo ich vielleicht eher ein Risiko habe. Was mache ich dann? Da wirklich den Tierarzt als Ansprechpartner
nehmen. Ganz, ganz wichtig. Jetzt machen
wir Hundi Media, die Sendung für Menschen mit Hund. Redakteure im Studio Inge Wittne-Vogt und Hajo Berge. Sie empfangen Radio Rheinwelle über Antenne in Wiesbaden und Mainz und Umgebung über UKW 92,5 MHz und im Kabelnetz in Wiesbaden Innenstadt und einige Stadtteile auf der Frequenz 99,85 MHz. Und natürlich auch im Internet auf www.radio-rheinwelle.de.
Wir sind bei Rumänien. Eigentlich Ihr Hauptthema zurzeit. Ich frage jetzt gar nicht mehr so viel, sondern lass Sie einfach erzählen. Das ist ein Riesenthema und Hilfe zur Selbsthilfe ist auch noch ein Stichwort, von dem ich mehr wissen möchte.
Ich bin vor circa 10 Jahren in die Rumänien-Problematik reingekommen, weil Tierschützer um Hilfe gebeten haben. In Brașov, wo auch eine große Tötungsanlage gelaufen ist, das war mein erstes persönliches Zusammentreffen mit diesen Geschehnissen. Hunde anschauen, wo ich genau weiß, die sind am nächsten Tag alle tot. Wo ich dann 200 Hunde gesehen habe, die nettesten, freundlichsten Hunde und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, die könntest du hier alle vermitteln, die sind super nett und lieb und sowas bringen die einfach um. Und dann fingen wir an, mit dem örtlichen Tierschutzheil den Kontakt aufzubauen. Das Tier war auch in einem chaotischen Zustand. Und dann fing erstmal die Logistik an, natürlich Spendengelder akquirieren und auch ein bisschen die Logistik halt hinbekommen und sagen, ihr müsst es so organisieren, Quarantäne und so weiter, das Grundprinzip. Dann dachte man, okay, in Rumänien wird einfach Hilfeleistung gefragt, Logistik. Und im Laufe der Zeit wurde mir bewusst, dass in Rumänien etwas anderes dahinter steckt, weshalb der Tierschutz eigentlich nicht zurande kommt. Es gibt Gruppen, also ich sage eine sogenannte Hundefängermafia, das ist gut strukturiert. Das geht mit in Bürgermeister, in hohe Kreise rein, die mit dran verdienen, dass in gewissen Zeitabständen einfach die Hunde eingefangen werden gegen Kopfgeld und entsorgt werden. Da werden hohe Budgets eingestellt in die Haushalte. Werden Hunde entsorgt für Unsummen, grausamst eingefangen, umgebracht, ob es Besitzerhunde sind oder nicht. Die Leute wissen ja zum Teil gar nicht, wo diese Tötungsanstalten sind. Da verdienen bestimmte Kreise dran. Parallel wurden Kastrationsaktionen in einigen Regionen gestartet.
Was verdienen die da dran? Wann?
Also ich habe in dem Bereich damals einen Vertrag ausfindig machen können. Den hat ein Hundefänger gemacht von Brașov, der war das für eine Ortschaft. Die war 150 Kilometer weit entfernt. Der hat 25 Euro eingesetzt in den Vertrag vom Einfangen bis zum Entsorgen als Sondermüll. Die haben dann Kontrakte mit allen möglichen Gemeinden gemacht. Ich habe ja selber in die Szene reingeblickt. Ich habe auch mit denen diskutiert. Und dann wurde auch gesagt, ja, dann verlieren wir halt unterwegs ein paar Hunde in der Stadt, wo wir sowieso einen Vertrag haben. Dann können wir die morgen nochmal einfangen. Dann rufen die uns an, haben ein Problem, dann verlieren wir doppelt. Ja, und in ihren Anlagen, wo sie dann verwahren, da wird halt nicht gefüttert oder kaum gefüttert. In was alleine stirbt, das brauche ich nicht noch einschläfern, obwohl ich das schon grausam genug mache. Und dann habe ich da nochmal gut dran verdient.
Und das,
ja, dann hatte sich zum Glück so ein bisschen die Gesetzeslage eigentlich recht positiv entwickelt in Rumänien. Die Tierrechtler sind sozusagen, kamen aus diesem Tierschutzkreis, die gemerkt haben, wir kommen nicht weiter, wenn wir nur in den Tierheimen nicht unsere Tiere verwalten. Wir müssen jetzt schauen, was können wir rechtlich tun. Und wir müssen Verstöße einfach verfolgen. Wir müssen auch, wie diese Tötungsanlage, wir müssen schauen, was halten die ein, was steht in unserem Gesetz, was eigentlich nicht schlecht ist, was halten die ein, was halten die nicht ein. Die halten natürlich gar nichts ein und dann wurde angefangen, im Prinzip auch Gesetzesverstöße anzuzeigen. In der ersten Zeit relativ erfolglos, dann immer mehr. Das hat sich dann eigentlich recht gut entwickelt. Da merkte man schon ein bisschen, irgendwo hat der Tierschutzgeschäfte irgendwo gestört. Mhm. Ja, ich habe das schon so gemerkt, dann war ich in England, dachte ich mir, der Tierschutz ist doch wohl ein Störfaktor. Oder nachdem, was ist ein rumänischer Straßenhund eigentlich wert? Diese Frage habe ich mir damals mal gestellt. Warum kommst du eigentlich nicht wirklich weiter? Und während man sich diese Frage stellte, war dann dieser bedauerliche Vorfall, wo 2013 ein Kind gestorben ist durch Hunde. Und das wurde ganz schnell behauptet, dieses Kind ist von Straßenhunden getötet worden. Das ist umgebracht worden. Das wurde dann auch nachgestellt, wo das angeblich hingelaufen ist und so weiter. Und dann ging eine Hysterie los und dann wurde ganz schnell dieser Gesetzentwurf dann rausgeklopft, der heute noch existiert, das Tötungsgesetz, dass wirklich die Hunde alle wieder eingefangen und getötet werden können. Und dann setzte ein Hatz auf die Hunde ein. Gerade in Bukarest wurde eine Gruppe gegründet, also wirklich, ich würde sagen, sie wirklich, also die Brutalsten der Brutalen, die da jetzt mit zig Autos dann im Prinzip die Straßen durchgekämmt haben und Hunde eingesammelt haben, auf Teufel komm raus, die haben alten Menschen ihre Hunde weggenommen, die haben Spaziergänger ihre Hunde weggenommen, die sind in den Vorgärten eingebrochen, haben Hunde weggenommen, weil jeder Hund zählt ja nach Kopfgeld. Das ist das Grundproblem. Und da ist Bukarest wirklich leergeräumt worden und sind wirklich Tausende von Hunden gestorben. Man redet von über 20.000. Die Tierschützer konnten nur in der Mühen im Prinzip in diese Lager rein und konnten Tiere dann rausholen. Also es ist ein regelrechter Krieg auf Rumäniens Straßen. Mhm. Rumänien war dann gemischt. In manchen Orten hat man gar nichts gemacht. In manchen hat man auch angefangen, jetzt die Hunde einzusammeln. Wir sind von Tasso aus haben ein Projekt in Türgu Mureș. Das ist ganz oben in Siebenbürgen im Norden. Die hatten früher auch einen Entsorgungsvertrag, das haben die vor einigen Jahren gekündigt, haben dann mit dem Tierschutz auch wie uns sich auch vereinbart schon zu der Zeit und haben gesagt, wir machen das nur, wenn Reklamationen kommen, dann werden Hunde eingefangen. Mhm. Das heißt, ruft einer an, bei mir streunt ein Hund und er muss weggeholt werden und wir gehen jetzt nicht flächendeckend durch, denn wenn wir flächendeckend die Straßen durchkämpfen, fangen wir zig Besitzerhunde ein, ist ja das Problem, nicht gekennzeichnet. Mhm. Wir gehen dahin, wo die Bevölkerung sagt, da stört ein Hund, da muss ein Hund weg. Und so wird das dort gehandhabt. Das Tierheim hat so eine mittelgroße Stadt, 150 Hunde im Schnitt, vermittelt auch schon, ist relativ liebevoll geführt, die Mitarbeiter sind tierschutzaffin, die Tierheimleiterin ist eine Tierarzthelferin, die macht das sehr gut, ein junger Tierarztarbeit einige Stunden, den haben wir auch geschult, mhm. von der Deutschen Tierärztin schulen lassen und die machen das sehr nett, die vermitteln dort auch und ich war gerade jetzt im April wieder dort. Wir müssen halt im regelmäßigen Abstand dort Tiere rausnehmen, weil sonst würde das ausufern. Mhm. Sie kriegen halt mehr Tiere rein, als sie vermitteln. Das ist die Grundsituation in den ausländischen Tierheimen.
Wer nimmt in Rumänien Hunde? Wer ist das? Also sind das, suchen die Leute Wachhunde oder auch Familienhunde?
Wachhunde, dann kamen zwei ältere Damen, die einen kleinen Hund gesucht haben. Ich habe das schon miterlebt. Eine Familie mit zwei Kindern, die nehmen natürlich bevorzugt Welpen. Mhm. Ich empfinde das auch als ganz gut, denn ich bin nicht der Freund jetzt davon, dass die Welpen jetzt nach Deutschland müssen, wie sie Hunde haben. Ja. Die sind also nicht ganz gut vermittelbar dort vor Ort. Mhm. Das klappt. Mir gefiel die Unterbringung da nicht so. Die Welpen waren in relativ dunklen Zwingern. Da konnten wir jetzt also durch eine gute Spende von schönen Welpengittern, die haben wir kurzfristig runtergebracht, dafür sorgen, dass jetzt die Hunde da einfach die Welpen jetzt Ausläufe haben. Mhm. Das ist so diese logistische Unterstützung, die man da auch leistet. Man fragt, was braucht ihr? Oder sieht selber, was sie brauchen und kann ihr dann die quasi Sachspenden auch zur Verfügung stellen. Und wir nehmen in regelmäßigen Abständen, in Abstimmung mit der Tierheimleiterin, nehmen wir Hunde nach Deutschland, hier in bestimmte Tierheime, die auch so ein Partnerschaftsverhältnis haben und vermitteln die hier. Und die Tierheimleute sind da auch, die Tierheimleiterin ist geschult, die weiß also schon, was kann ich vermitteln, was kann ich nicht vermitteln. Also sie bietet bestimmte Hunde an, doch da sind die Hunde, geht hier schlecht, zu sensibel oder hättet ihr da nicht eine Möglichkeit. Also das wird im ständigen Dialog dann genau überlegt. Mhm. Was für Tiere sind das? Und dann werden die mit einem ordnungsgemäßen zugelassenen Transporter, diese Fahrzeuge brauchen eine Zulassung, das ist auch immer ganz wichtig, wenn Tierschutzhunde transportiert, es müssen Zulassungsverfahren eingehalten werden, Transportbedingungen eingehalten werden.
Klimatisiert.
Wasser. Klimatisiert, grundsätzlich zwei Fahrer. Mhm. Die müssen durchfahren, die müssen sich abwechseln können, es muss kontrolliert werden, das Personal muss zuverlässig sein. Das ist halt heute immer unterschiedlich. Mhm. Sie haben halt durchaus mal Fahrzeiten, die würden 17, 18 Stunden bedeuten, aber es kann ein Stau kommen oder irgendetwas, sie müssen auf alles gerüstet sein. Deswegen auch grundsätzlich zwei Fahrer da drin, immer zwei Fahrer da drin. Die Tiere empfinden das als gar nicht problematisch, weil sie haben eine schöne, bequeme Box mit einer Decke und sie haben Wasser zur Verfügung und sind dem Tierheim Stress entwichen. Wo sie mitunter in einer großen Gruppe waren, wo sie gemobbt wurden, wo Probleme waren. Also das ist in der Form, wenn es ordnungsgemäß durchgeführt wird, eigentlich kein Problem. Und die kommen dann hier erstmal in ein Tierheim, eine Erststation, wo sie erstmal aussteigen dürfen, sich ausruhen dürfen. Mhm. Und dann, das müssen wir regelmäßig machen und so läuft dieses Tierheim. Ich denke, unser Ziel ist schon nachhaltig, dass auf Dauer die Zahl der in Rumänien vermittelten Hunde immer größer wird. Mhm,
ja.
Das Endziel ist ja irgendwann, dass wir gar nicht mehr Hunde abnehmen müssen, weil auch durch die Kastrationen weniger kommen. Mhm. Ja, dass da mehr, wenn weniger Hunde auf der Straße sind und es sucht eine Familienhund, findet sie ja den ja vielleicht nicht auf der Straße vor der Tür, sondern muss ihn sich irgendwo holen und geht dann vielleicht in das Tierheim.
Das wäre so die.
Das ist so unsere Zielvorstellung, dass das in die Richtung geht. Und aus dem Tierheim kommen die Hunde kastriert, geimpft raus. Und was wir jetzt wirklich noch in Rumänien durchsetzen müssen, ist einfach, dass der Tasso-Ableger dort eine Zulassung bekommt, dass man wirklich dann das Register auch parallel zu dem Tierarztregister führen darf. Mhm. Wir haben schon Sozialprogramme in einer Kleinstadt auch gemacht. Da wird kein Hund mehr ausgesetzt. Da sind alle registriert, gekennzeichnet und registriert. Und das sollte einfach weiterverbreitet werden. Nur es ist halt momentan kostenmäßig gar nicht leistbar, wenn man zusätzlich zu dem, was man macht, dass man die Hunde in seinem Register drin hat, mit Plakette, mit demselben Standard wie hier, noch zusätzlich die nochmal einpflegen muss in ein teures Tierarztregister. Ja. Und deswegen wollen wir auf Dauer einfach eine Anerkennung haben, dass wir das parallel machen können. Das kratzt natürlich an den Verdiensten der Tierärzte. Da müssen wir mal schauen, wie das hingeht. Und dann hätten wir da natürlich da im Prinzip sozusagen auch ein Sozialprogramm für die arme Bevölkerung. Parallel ist da schon eine Infobroschüre jetzt auf den Markt. Die ist jetzt auch an Schulen schon vorgestellt zur verantwortlichen Hundehaltung. Denn ist, was wir vorhin schon hatten, das Thema, wir müssen die Jugend mitnehmen. Wir müssen die Kinder mitnehmen, wir müssen die Jugendlichen mitnehmen, dass die einfach das Problem erfassen, dass da eine andere Einstellung dem Hund gegenüber, dem Tier generell erwächst, gegenüber erwächst.
Und das ist unser Ziel. Wie macht man das? Lässt man dort Lehrer an Schulen gehen mit Hund, die das dann zeigen?
Ja, das ist noch gar nicht so weit. Also. Das ist mal so, das wäre mal so das Ziel. Das läuft wohl im Einzelprojekt schon mal in Bukarest, aber es sind Einzelfälle bis jetzt. Solange wir momentan einfach noch drum kämpfen, ob Tierheime bleiben dürfen oder Tötungsanstalten wieder werden, ist alles schwierig.
Da sind sie jetzt ganz schön.
Und Türkomorisch ist jetzt auch für uns so eine Sache, das ist ein kleiner Rahmen, das läuft, da gucken wir, dass sie auch Sachspenden kriegen, dass wir mal in Engpässe einen Tierarzt schicken, dass wir mal ergänzen, dass wir mal Medikamente spenden, dass wir das Tier einfach auf dem Level halten.
Ja.
Und Suceava, ganz oben in der letzten Ecke von Rumänien, so Richtung Ukraine, war die Entwicklung sehr schön, auch durch eine Kooperation mit dem kleinen Förderverein, den wir da hatten. Und dann kam der Vizebürgermeister, der plötzlich sagt, die Hunde müssen von der Straße auf einen Schlag und pro Monat einen Hundefängerdienst hat, der 250 Hunde einfangen lässt. Und da kollabiert ja das beste Tier im System. Wenn du jeden Monat 250 Hunde reinkriegst, dann hast du eigentlich keinen Platz. Aber trotz alledem versuchen wir da jetzt weiterzuarbeiten.
Indem sie jetzt hier rüberholen.
Hunde holen. Das Tierheim, Personal dort, verzahlt immer noch der Tierschutz. Die Stadt hat es offiziell seit 1. Mai übernommen und tut gar nichts. Die füttert nicht, sie versorgt nicht. Wenn der Tierschutz jetzt rausgegangen wäre, wären die Hunde vor sich hingestorben.
Oh Gott,
das heißt, da wir auch mit der Stadt noch im Dialog sind, das macht dieser kleine Förderverein. Tasso hat ja Kooperationen bei bestimmten Themen auch mit anderen Vereinen. Und da versuchen wir halt da das noch, hoffen, das noch irgendwie einen richtigen Weg zu bekommen. Eine Tötungsaktion konnten wir stoppen, wo die Stadt anfing, zwei Hunde einzuschläfern. Und wir dann gesagt haben, das ist grausam, tierschutzwidrig, nicht notwendig. Wir können den Bestand reduzieren, auch durch vernünftiges Management und durch Vermittlung von einfachen, unkomplizierten Hunden nach Deutschland. Durch diese Vermittlung von Hunden nach Deutschland, netten, freundlichen Hunden, die Tierheime hier nicht belasten, sondern wirklich auch für Familien gut sind, können wir unten vielleicht den Tierschutz in geeignete Bahnen kriegen. Das ist ein wirklicher Punkt.
Mein Gott, das ist ein tolles Projekt.
Das ist ein wirklicher Punkt, aber der auch zeigen, Bürgermeister, wir kriegen das so in den Griff, wir müssen einfach wegkommen von diesem sinnlosen Töten und müssen weiter an unserer Politik dort arbeiten. Wir müssen kastrieren, wir müssen kennzeichnen, wir müssen registrieren, sonst macht auch das Einfangen nicht den geringsten Sinn. Nächstes Jahr sind die Straßen wieder voll. Und da müssen wir Lobbyarbeit machen, Lobbyarbeit, Lobbyarbeit.
Wie halten Sie das aus? Das sind doch manchmal grauenhafte Bilder.
Also dieser eine Tag in dieser Tötung, der erste Tag in dieser Tötungsanstalt, wo ich auch noch sehen musste, wie 30 Welpen eingeschläfert wurden, wirklich nette, freundliche Kandidaten, diese Bilder vergesse ich nie.
Furchtbar,
die habe ich unlösbar eingebrannt und habe mir damals geschworen, es kann nicht sein, dass an einer Stelle in der Welt Hunde sterben müssen und an anderer Stelle produziert werden und hier auf den Markt geworfen werden. Das muss beendet werden.
Ja, und
das
treibt mich an. Gesucht. Also
hier sind sie gesucht.
Ja, ja.
Und ich denke, hier dann bitte die Wülteschwerpen alle weglassen. Das, was wir da an, wie gesagt, an Potenzial haben. Es gibt so viele Tiere, nette, freundliche Tiere, die in diesen Auslandstierheim sitzen. Und dann bitte Tierheimpartnerschaften machen. Wenn sie da nicht vermittelbar sind, dann werden sie halt hier vermittelt. Wenn wir das korrekt, ordentlich machen, gesetzesentsprechend machen, tierschutzkonform machen, ist das absolut meines Erachtens zu befürworten.
Eine ganz, ganz wichtige und tolle Arbeit. Sie haben auch genügend Geld dafür?
Nie.
Nie. Also, liebe Zuhörer, da müssen wir jetzt mal wirklich
brauchen spenden. Immer Spenden.
Sehr gut, ja.
Tasso lebt von Spenden und alle anderen Tierschutzvereine leben auch nur von Spenden.
Ich werde da mal wirklich jetzt einen Aufruf machen, das ist ganz wichtig.
Ja,
ja. Absolut wichtig. Es ist... wolltest du uns was sagen?
Ja,
was?
Wir müssen wieder erstmal noch ein bisschen Musik machen. Wir gehen auf die 17 Uhr so langsam zu.
Ja.
Wir machen erstmal einen Musiktitel und dann habt ihr noch ein paar Minütchen Zeit, um mich zu verabschieden.
Gut. Ja? Also jetzt kein Thema mehr?
Großes Thema schaffen wir nicht mehr, glaube ich. Sonst müssen wir jetzt, wir sind schon 14 Minuten am Reden, am Stück.
Ach so, sind wir schon wieder.
Johnny Controlletti hat 8 gepasst.
Da habe ich das schon ziemlich, da war
man
das
ja. Ja, die hat ganz, sie hat sich so zurückgehalten.
Es ist so spannend.
Ja, das Thema ist sehr schwierig, weil man muss es, man muss es erklären, man muss das Thema erklären. Viele verstehen es nicht. Warum holt ihr denn die Tiere da aus dem Ausland? Da steckt ja viel mehr dahinter.
Ja.
Und ich denke, wir müssen es erklären. Wir müssen Verständnis dafür haben, dass es Leute nicht verstehen. Und es ist unsere Aufgabe als Tierschützer, es rüberzubringen und zu erklären, warum machen wir das.
Genau. Also ich habe allerhöchste Hochachtung von Ihrer Arbeit, dass ich das nachher ja nicht vergesse, finde ich also ganz, ganz großartig, wird es bei mir auch verbreiten, deshalb machen wir die Sendung ja, damit wir diese Möglichkeiten dann auch haben. Liebe Frau Zipp, es war fantastisch, es war sehr, sehr lehrreich. Jetzt hätte ich ganz gerne noch ein Schlusswort von Ihnen, beziehungsweise was wünschen Sie sich von den Menschen, die sich einen Hund nehmen, mehr Verantwortung und was Sie jetzt alles so gelernt haben bei Ihrer wichtigen Arbeit?
Ich wünsche mir grundsätzlich, dass Menschen Tiere und ihre Bedürfnisse achten und schätzen. Dass sie sich Gedanken darüber machen, dass sie keine Sachen sind, dass man sie nicht beliebig hin und her schieben kann, dass sie Lebewesen sind, die fühlen und leiden können. Und dass wir Menschen die Verantwortung haben, uns um diese Tiere zu kümmern, für ihre Rechte einzutreten. Sie können sie selber nicht vertreten, deswegen müssen wir Lobbyarbeit betreiben, politisch tätig sein und praktisch arbeiten, um den Tieren ihr Leben zu verbessern und Missstände zu beseitigen.
Das ist sehr, sehr gut. Und ich werde auch jetzt sehen, dass wir für diese super tolle Sache spenden. Meine ganz große Hochachtung vor Ihrer Arbeit, wirklich. Ich habe sehr viel heute wieder gelernt. Und dann sehen wir uns irgendwann mal wieder. Wir verabschieden uns
gerne
von Ihren Hörern, von unseren Hörern. Sie haben mehr gesagt als ich, deshalb Ihre Hörer.
Ja, ihr könnt mich gerne erreichen. Und ich bin ja erreichbar bei Tassoja.
Und tschüss in 4 Wochen.
Dankeschön. Bis bald.
Bis bald.